Willkommen zur 188. Ausgabe von Europe Calling und besonders begrüße ich auch unsere Gäste, die ihr hier schon seht und die ich dann später vorstelle. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und darf den heutigen Abend moderieren. Wir kommen heute hier zusammen anlässlich der Verabschiedung des Solarpakets 1 durch den Bundestag und Bundesrat am vergangenen Freitag. Und für uns bei Europe Calling ist die Energiewende und dabei gerade die Energiewende von unten, also durch die BürgerInnen, ein zentrales Thema. Schon in zwei Webinaren haben wir dazu auch hunderte konkrete Vorschläge und Probleme von BürgerInnen und Unternehmen gesammelt und an das zuständige Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, auch hier in Person von Sven Giegold, weitergegeben. Und vieles davon hat den Weg in dieses Solarpaket gefunden und deswegen war es für uns auch ganz klar, dass wir heute Abend dieses Webinar machen. Und für uns ist damit die Verabschiedung am letzten Freitag auch ein Moment zum Feiern des gemeinsam Erreichten, aber eben auch zum kritisch-konstruktiven Blick auf den Prozess nach hinten und den Blick nach vorne. Und da freuen wir uns sehr darüber, dass so kurzfristig über 2500 Leute zusammengekommen sind. Unsere vier Gäste heute, die, ich muss sagen, auch exemplarisch stehen für alle aktiven und engagierten in den Parteien, in den Organisationen, in der Zivilgesellschaft, auch in den Ministerien, die sich hier für die Energiewende und ganz besonders das Solarpaket einsetzen. Ihr habt ja vielleicht alle mitbekommen, es gab eine große politische Unsicherheit, ob das letzten Freitag überhaupt zur Abstimmung kommt und hat sich auch über Monate aus Gründen, die wir dann jetzt auch sicher gleich nochmal kurz besprechen oder auch länger besprechen, hingezogen. Deswegen war die Terminfindung für dieses Webinar sehr schwierig. Umso dankbarer bin ich, dass die vier heute zusammengekommen sind und möchte mich auch bei all denen entschuldigen, die das so kurzfristig nicht live geschafft haben, dazu zu kommen. Wie gesagt, es wird nicht das letzte Webinar zu diesem Thema sein. Genau, manchmal muss es so kurzfristig sein, manchmal muss man Feste feiern, wie sie fallen. So viel zu meinen sehr wortreichen Vorbemerkungen. So, normalerweise rede ich nicht so viel am Anfang. Und jetzt geht's richtig los mit den Eingangsstatements unserer Gäste und dann haben wir nämlich ganz viel Zeit für eure Fragen. Die sammeln wir heute wieder auf Slido. Dort könntet ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen mit einem Daumen bewerten. Und die Fragen, die euch dann am meisten interessieren, die werden wir stellen. Und natürlich, wie bei den letzten Webinaren, geben wir diese gesammelte Liste dann auch wieder ans Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz für Teil 2. Die Liste kommt, lieber Sven. Dann geht es vielleicht weiter. Vielleicht sind da noch Dinge, die noch zu tun sind. Oder ziemlich sicher sind da noch Dinge, die auch noch zu tun sind. Und ganz wichtig, wenn ihr eure Fragen stellt, bitte stellt sie nicht anonym, sondern gebt einen Namen an. Ich bin einfach sehr schlecht im Selbstnamen ausdenken. Das könnt ihr gerne für mich übernehmen. Und wir werden auch versuchen, mündliche Fragen reinzuholen, gerade wenn ihr hier von Organisationen dabei seid oder auch ganz aktive da seid. Meldet euch gerne, dass wir euch dann noch reinholen, damit es hier so eine richtig große Runde wird. Und wie immer wird Europe Calling aufgezeichnet und danach auf YouTube und als Podcast online gestellt. So, tief durchatmen, jetzt geht's wirklich los. Katrin Uhlig, Bundestagsabgeordnete, Solarpaket-Chefverhandlerin für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie und noch ein paar viele andere Dinge, gerade in Bonn. Da ist die Bundestagsabgeordnete. Liebe Katrin, schön, dass du dabei bist und du hast das Wort.
Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und das Solarpaket vorstellen zu können. Ich war mega glücklich, als das im letzten Bundestagsplenum verabschiedet wurde und dann auch noch gleich durch den Bundesrat ging. Wir haben im parlamentarischen Verfahren für alle, die Kabinettsfassung sich schon mal angeguckt haben, noch einiges ergänzt. Ich möchte jetzt nur auf einige wenige Punkte eingehen und ich glaube, wir kommen dann in der Diskussion noch dazu. Vorab einmal, das Solarpaket 1 ist nicht nur ein Solarpaket, aber insbesondere ein Solarpaket. Es ist ein Bürokratieabbaupaket für alle erneuerbaren Energien und hat deswegen auch viel mehr drin als Solar. Wind, Bioenergie ist dort auch zu finden. Einige Dinge zum Thema Speicher und zum Thema Netze. Deswegen, wer da vielleicht über das Solarthema hinaus noch Interesse hat, einfach mal reinschauen. Es ist ein rundum fantastisches Paket aus meiner Sicht. Wir haben insbesondere im Bereich Bürgerinnenenergie und der Frage Teilhabe an der Energiewende einiges auf den Weg gebracht. Ich würde starten mit Balkonsolar, weil mich da sehr, sehr viele Anfragen zu erreicht haben. Wir entbürokratisieren Balkonsolar an dieser Stelle. Ich sage dazu, der nächste Schritt ist schon auf dem Weg. Wir haben es ermöglicht, bis 800 Volt Ampere am Wechselrichter zu machen und insgesamt Anlagen bis 2 Kilowatt zu installieren jetzt in Zukunft. Entscheidend ist da der Messwert am Wechselrichter. Das hat was damit zu tun, dass Balkonsolaranlagen nicht immer optimal ausgerichtet werden können auf die Sonne. Deswegen haben wir da die Anlagengröße etwas größer gemacht. Aber der entscheidende Punkt ist der Wechselrichter. Dann ist es so, dass es ein vereinfachtes Anmeldeverfahren bei der Bundesnetzagentur dafür gibt. Man muss sich auch nur noch bei der Bundesnetzagentur melden. Das Anmeldeverfahren ist schon vereinfacht worden. Das hat Klaus Müller schon vor einigen Wochen verkündet, dass das einfacher geworden ist. Und in Zukunft muss man jetzt nur noch die Anlage beim Marktstammdatenregister registrieren. Und dann darf der Zähler rückwärts laufen, bis sich der Netzbetreiber meldet. Denn die Bundesnetzagentur meldet sich beim Netzbetreiber direkt, sagt da einmal Bescheid. Und dann darf der Zähler rückwärts laufen, bis der Netzbetreiber entsprechend einen neuen Zähler einbaut, sofern das notwendig ist. Manche Leute haben schon einen modernen Zähler, der nicht rückwärts laufen kann. Also an der Stelle ist es viel, viel einfacher geworden. Ich sage dazu, wir haben das nächste Paket an der Stelle schon im Verfahren, nämlich aus dem Hause von Marco Buschmann, weil mich auch viele Mieterinnen und Mieter kontaktieren. Muss ich denn meinem Vermieter Bescheid sagen? Im Moment ist das so. Man braucht noch eine Genehmigung vom Vermieter, von der Vermieterin. In Zukunft gibt es da nur noch eine Anzeigepflicht. Oder wird es da noch geben? Das Gesetz ist aber noch nicht abgeschlossen, sondern noch im parlamentarischen Verfahren. Ein zweiter Punkt, über den ich mich wirklich sehr gefreut habe, ist, dass wir mit der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung eine einfachere Möglichkeit für Vermieterinnen und Vermieter jetzt geschaffen haben, dass der Strom aus der Solaranlage auf dem Dach den Mieterinnen und Mietern zur Verfügung gestellt werden kann. Das heißt, der Vermieter, die Vermieterin baut eine Anlage aufs Dach und kann dann mit einem privatrechtlichen Vertrag dem Mieter, der Mieterin ein Angebot machen, den Strom zu beziehen. Wichtig, die Mieterin, der Mieter muss dem nicht zustimmen, das ist optional und der Vermieter braucht keine Vollversorgung anzubieten. Das heißt, der Mieter, die Mieterin muss sich immer noch einen ergänzenden Stromvertrag von einem Energieversorger der Wahl besorgen, wie das jetzt auch schon der Fall ist. Wir haben im parlamentarischen Verfahren da, das freut mich sehr, einige wichtige zusätzliche Möglichkeiten geschaffen. So kann der Vermieter, die Vermieterin den Strom aus der Anlage auch im Keller in einer Batterie speichern und daraus den Strom den Mieterinnen und Mietern dann zur Verfügung stellen. Insbesondere dann, wenn man tagsüber nicht da ist, ist das vielleicht nochmal ganz schön, dass man abends auch den Solarstrom beziehen kann. Und es ist auch erlaubt, auf Nebengebäuden, zum Beispiel einer Garage oder einem Parkplatz eine Solaranlage zu installieren, solange es ans Gebäude angeschlossen ist und nicht übers öffentliche Netz geht, kann auch aus dieser Anlage dann der Strom den Mieterinnen und Mietern zur Verfügung gestellt werden. Ich würde gerne noch über diese beiden Punkte, die insbesondere mich, was die Teilhabe angeht, besonders gefreut haben, 2, 3 zusätzliche Sachen erwähnen, die mich sehr freuen im Solarpaket. Das eine ist, dass wir es geschafft haben, auch im Gewerbebereich den Solarausbau zu stärken. Wir haben uns die tollen Ausbauzahlen aus dem letzten Jahr angeguckt. Da hatten wir als Ziel 9 Gigawatt. Wir sind am Ende des Jahres bei 14 Gigawatt gelandet. Aber gerade der Gewerbebereich, da hat es nicht so richtig funktioniert mit dem Ausbau, wie wir uns das vorgestellt hatten. Deswegen gibt es dort jetzt eine attraktivere Vergütung für größere Anlagen auf Gewerbedächern. Und wir schaffen die Möglichkeit, dass man bei Anlagen, die größer sind als 100 kW Peak bis 200 kW Peak, das sind insbesondere große Supermärkte oder ähnliche Lagerhallen, dass man da, wenn man eine Teileinspeiseanlage hat, also einen Teil des Stroms selber verwenden möchte für den Betrieb darunter, für das Geschäft darunter, dass man dann nicht automatisch in die Direktvermarktung muss, weil das zum Teil so kleine Mengen sind, dass man keinen Direktvermarkter gefunden hat. Und das hat dazu geführt, dass dann die Anlagen einfach kleiner gemacht wurden, weil man das Problem nicht haben wollte. In Zukunft darf man die Restmengen verschicken. tanken, also ein Netz einspeisen. Man hat aber weiterhin die Option, diesen Strom direkt zu vermarkten. Und vielleicht aus grüner Sicht noch ein Punkt, der mich besonders gefreut hat. Neben all den anderen tollen Punkten, die es gibt, bei Freiflächen-PV haben wir in Zukunft bei allen Anlagen, die im EEG sind, bundeseinheitliche Standards für Biodiversität. Wir haben 5 Punkte in das Solarpaket geschrieben, wovon 3 erfüllt werden müssen. Dann schaffen wir auf der gleichen Fläche Biodiversität und den Ausbau von Freiflächensolar und machen damit eine Doppelnutzung auf der Fläche. Neben den tollen Angeboten, die da drin sind, von Moor-PV über Parkplatz-PV bis Agri-PV, ist das nochmal ein Schritt, um beim Flächendruck in Deutschland auch einen Schritt nach vorne zu kommen. Ich würde vorschlagen, alle anderen grandiosen Punkte, die da drin sind, beschreibe ich einfach auf Nachfrage. Da sind auch sehr viele technische Punkte drin. Wenn sich dafür jemand interessiert, komme ich darauf gleich gerne zurück.
Wunderbar, vielen Dank dir. Da ist bei dir sehr viel Erleichterung und Freude zu spüren. Das ist auch schön. Das ist auch mal auch was man in Politik heutzutage vielleicht gar nicht so oft hört, umso besser. Und ich gebe mal direkt weiter an Valerie Lange, Referentin Energiepolitik und Energiewirtschaft beim Bündnis Bürgerenergie e.V. Und wir sind sehr gespannt, Valerie, was du zu sagen hast. Und hier sind schon deine Folien ja ganz großartig, so gehört sich das. Wir freuen uns drauf. Bitte, Valerie.
Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, über das Solarpaket 1 heute in dieser Runde zu sprechen und bin auch ganz gespannt auf die Diskussionen und Fragen später. Kurz, wer ist das Bündnis Bürgerenergie? Ich stelle uns ganz kurz vor. Wir verstehen uns als der Dachverband von den Bürgerenergiegesellschaften in Deutschland. Auf unserer Webseite finden Sie auch eine Karte, wo viele von den Bürgerenergiegesellschaften, wo ihr viele von denen findet. Unser Ziel ist eine von Bürgerinnen getragene Energieversorgung zu 100% aus erneuerbarer Energie. Wir verstehen uns als Vordenker für eine partizipative und dezentrale Energiewende. Das heißt, wir denken uns Konzepte aus, wie kann Bürgerenergie noch besser funktionieren, schreiben Positionspapiere und bringen die dann in die politischen Prozesse ein. Genau. Wir vertreten insgesamt über 500.000 Energiebürgerinnen in ganz Deutschland. Das sind zum Teil Bürgerenergiegesellschaften, das sind aber auch Einzelpersonen. Genau. Kommen wir zu unserer Einschätzung vom Solarpaket, also der Bürgerenergie im Solarpaket. Ausdrücklich begrüßen möchten wir die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Wir freuen uns sehr über dieses Konzept. Es ermöglicht, wie Katrin Ohlig auch schon kurz erzählt hat, dass der Strom von einem gemeinsamen Dach an die Mitbewohner des Hauses einfacher verteilt werden kann. Bis jetzt gab es ja schon das Mieterstromkonzept. Wir freuen uns, dass die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung einfacher ist, weil beim Mieterstrom, also es hat sich erstmal gelohnt, hauptsächlich für größere Anlagen, also größere Gebäude. Und es ist auch so, dass beim Mieterstrom die Anlagenbetreiberin den Status eines Energieversorgungsunternehmens bekommen. Das bedeutet, dass sie viele Lieferantenverpflichtungen erfüllen müssen. Und das ist oft ziemlich kompliziert und schreckt viele ab. Und jetzt mit der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung gibt es ein leichteres System und genau, die große Novellierung hier ist, dass man 2 Stromverträge haben kann, also einen mit der Solaranlage, die auf dem Dach ist, und einen mit dem Energieversorger, den man bereits hat. Genau, man kann auch, also Speicher sind explizit zugelassen. Was hier noch fehlt, ist, wie die Marktkommunikation geregelt werden soll. Da würden wir uns wünschen, dass das möglichst schnell geklärt wird, damit wir dann hier auch schnell in die Umsetzung kommen können. Ein weiterer Punkt, den wir auch sehr begrüßen, ist die Balkon-PV. Da hatte Katrin Ohlig ja gerade schon erklärt, was die Vereinfachungen sind. Das freut uns auch sehr, dass es jetzt einfacher ist, Balkon-Solaranlagen zu installieren. Was uns auch freut, ist die Erhöhung der Einspeisevergütung von Solaranlagen. Man kann sich ja aussuchen, ob man in die Volleinspeisung geht, also wenn man eine Solaranlage hat, dass der gesamte Strom ins Netz eingespeist wird, oder man kann sich aussuchen, dass man einen Teil dieses Stroms selbst bezieht und den Strom, den man nicht nutzt, entweder speichert oder den dann ins Netz einspeist. Für den Fall, dass man einen Teil des Stroms selbst nutzt und den Rest ins Netz speist, für den Fall wurde die Einspeisevergütung erhöht, und zwar um 1,5 Cent für die Anlagen zwischen 40 Kilowatt und 750 Kilowatt. Und statt 6,2 Cent pro Kilowattstunde bekommt man nun hier 7,64 Cent. Genau, dann gibt es noch zwei Probleme der Bürgerenergie, die gelöst wurden. Die sind sehr spezifisch. Einmal geht es darum, dass Bürgerenergie-Windparks nun auch vom erhöhten Höchstwert profitieren. Es ist so, dass 2023 ein großer Vorteil für die Bürgerenergie eingeführt wurde, und zwar die Ausnahme der Ausschreibung für Bürgerenergieprojekte. Bis jetzt war die Ausnahme der Ausschreibung aber noch nicht besonders attraktiv, und das lag an den Vergütungswerten, also dem Wert oder dem Preis, den eine Bürgerenergiegesellschaft pro Kilowattstunde Strom erhält, den sie ins Netz einspeist. Und der basiert auf dem Durchschnitt der Gebotswerte des Vorvorjahres. Jetzt wissen wir alle, dass die Preise extrem geschwankt sind in den letzten Jahren. Und das führt dazu, dass wir in einer Situation waren, dass die Bürgerenergieprojekte zwar von den Ausschreibungen ausgenommen waren, in der Vergütung jedoch extrem benachteiligt wurden. Und genau, der fünfte Punkt ist die Verklammerung von Bürgerenergie, Wind- und Freiflächen-Solaranlagen untereinander. Was heißt das genau? Also die Kommune entscheidet ja, wo Solarparks gebaut werden können und wo nicht, also durch die Bebauungspläne. Und jetzt waren ja sind die Bürgerenergieprojekte von den Ausschreibungen ausgenommen worden, und da hatte man Angst, dass man dann das Bürgerenergiekonzept oder ganz viele Bürgerenergieparks nebeneinander baut und somit es zu einem Missbrauch des Bürger der dieser Ausschreibung Ausnahme von Ausschreibung für Bürgerenergieprojekte kommt. Da hat man dann gesagt, dass die Bürgerenergieparks verklammert werden, heißt es, also zusammengefasst werden mit Solaranlagen im Umfang von 2 Kilometer Luftlinie. Und das hat dann dazu geführt, dass also Bürgerenergieparks zum Teil nicht gebaut wurden, weil Bürgerenergie-Solarparks auf 6 Megawatt begrenzt sind und zum Teil die Gemeinde dann entscheiden musste, baut man einen 6-Megawatt-Solarpark jetzt dorthin oder baut man einen anderen Solarpark, der nicht in Bürgerenergiehand ist, der aber unter Umständen größer ist. Genau, da freuen wir uns sehr, dass diese beiden Probleme behoben wurden und dass hier jetzt eine Klarheit herrscht. Genau, dann gibt es auch ein paar Punkte, die besser geregelt waren tatsächlich vorher. Das ist erstmal die Ausschreibungsschwelle für Anlagen des zweiten Segments. Also hier sprechen wir über Solaranlagen, die auf, an oder in einem Gebäude oder an einer Lärmschutzwand sind. Da war die Ausschreibungsschwelle 1 Megawatt vorher. Die Ausschreibungsschwelle wurde gesenkt. Das heißt, alle Projekte ab 750 kW müssen jetzt in die Ausschreibung gehen. Außerdem bedauern wir die Duldungspflicht, also wenn dass die nur noch für die öffentliche Hand gilt. Das bedeutet, also wenn wir eine neue erneuerbare Energieanlage bauen, dann müssen natürlich auch Kabel verlegt werden, es müssen auch Fahrzeuge Grundstücke überqueren, um zu dem Platz zu kommen, an dem dann die erneuerbare Energieanlage gebaut wird. Da galt vorher eine Duldungspflicht. Jetzt ist es leider so, dass die Duldungspflicht nur noch für Grundstücke in öffentlicher Hand gilt. Und da befürchten wir natürlich, dass das den Ausbau hemmt und eventuell zu langen Verzögerungen führt. Genau. Dann gibt es natürlich Dinge, die uns aus der Bürgerenergieperspektive fehlen. Wir haben immer neue Ideen, und zwei möchte ich jetzt hier nochmal vorstellen. Das ist zum einen einmal Energy Sharing. Ich habe hier eine Grafik mitgebracht, die nochmal zeigt, was ist die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung im Vergleich zu Energy Sharing. Also die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung hier bezieht, und so wie der Mieterstrom auch, bezieht sich auf das Teilen von Strom hinter einem Netzanknüpfungspunkt. Das bedeutet, man benutzt das öffentliche Netz nicht, sondern man teilt den Strom innerhalb von einem Gebäude oder dem Nebengebäude noch. Energy Sharing würde darüber hinausgehen. Wir haben Bürgerenergiegesellschaften, die gemeinschaftlich Windräder oder große Freiflächen, Solaranlagen bauen. Und diese würden natürlich auch gerne den Strom aus ihren Anlagen beziehen. Das muss über das öffentliche Netz passieren. Das ist aktuell noch nicht einfach. rechnet sich nicht. Und wir würden uns wünschen, dass es dafür ein Konzept gibt. Wir wissen, dafür gibt es, also das wird auch schon diskutiert, das wird auch im BMWK diskutiert. Und da würden wir uns wünschen, dass in einem Solarpaket 2, wir hoffen, dass es das gibt, oder in einer, genau, in sonstigen Gesetzespaketen dann Energy Sharing, eine Energy Sharing-Regelung auch noch kommt. Und ein zweiter Punkt, was wir uns auch noch wünschen würden, ist eine bundesweite einheitliche Bürgerbeteiligung. Leider ist es noch keine Selbstverständlichkeit, dass die Bürgerinnen im Umkreis von erneuerbaren Energieanlagen tatsächlich von diesem Ausbau profitieren. Die ein oder anderen wissen sicherlich, es gibt die Kommunalbeteiligung, das sind 0,2 Cent pro Kilowattstunde, die die Anlagenbetreiber an die Kommunen zahlen können. Die Anlagenbetreiber kriegen dann anschließend das Geld zurückerstattet. Aus unserer Perspektive ist es aber so, dass die Kommunalbeteiligung nicht ausreicht. Wir finden, dass Bürgerinnen nicht Beobachterinnen der Energiewende sein sollten, sondern sie sollten tatsächlich davon profitieren, also an dem Bau von erneuerbaren Anlagen auch teilhaben. Jetzt ist es so, dass auch die Bundesländer sagen, wir brauchen bessere oder ambitioniertere Regelungen. Die Kommunalbeteiligung reicht uns nicht. Das heißt, viele Bundesländer haben jetzt beschlossen oder sind dabei, ambitioniertere Gesetze zu beschließen. Und das führt insgesamt zu einer sehr unübersichtlichen Lage. Und wir befürchten auch Standortvorteile für einige Bundesländer und Standortnachteile für andere Bundesländer. Insgesamt haben wir da aktuell schon einen bunten Flickenteppich. Und deswegen würden wir es begrüßen, wenn es eine bundeseinheitliche Regelung gibt, die Bürgerenergie und Teilhabe von Bürgerinnen ins Zentrum stellt. Und dazu haben wir dann auch Anfang des Jahres einen Vorschlag erarbeitet. Genau, also insgesamt kurze Bilanz. Wir freuen uns über die Errungenschaften des Solarpakets 1. Wir bedanken uns wirklich herzlich für die ganze Arbeit und das Engagement, sowohl vom BMWK als auch aus dem Bundestag. Und haben natürlich noch weitere Ideen und hoffen, dass sie in den nächsten Paketen umgesetzt wird. Vielen Dank.
Vielen Dank. Valerie, dann gebe ich jetzt direkt weiter an Dr. Andreas Schmidt. Alle, die auf YouTube unterwegs sind und sonstig, kennen ihn als den Akku-Doktor. Dort erreicht er hunderttausende Menschen mit wirklich ziemlich coolen Videos, in denen man immer wieder vieles Neues lernen kann. Und er hat unter anderem auch eine Petition an den Bundestag zu Balkonsolar vor ziemlich genau einem Jahr jetzt gestartet und mit über 100.000 Unterschriften dann auch in den Petitionsausschuss eingebracht. Und deswegen sind wir super gespannt, Andreas, was du heute dazu so zu sagen hast.
Ja, ich fange einfach direkt an. Ich habe heute noch ein Video rausgebracht und das sah so aus, das fand ich ziemlich gut. Gefreut. Also ich fand, insgesamt war das eine ganz schöne Sache. Ist natürlich noch nicht alles beendet, also noch nicht alle Punkte unserer Petition sind durch, aber schon mal ein sehr, sehr wichtiger Anfang. Ich gehe aber gleich nochmal ganz kurz im Detail drauf an. Was mir aber ganz wichtig war, ist halt irgendwie, dass ich echt das Gefühl hatte, dass wir als Bürgerinitiative oder wie man auch immer das nennen will, ich glaube, wir sind einfach so ein Haufen Bastler irgendwie, der sich da zusammengetan hat, wirklich sehr, sehr ernst genommen wurden und hier auch wirklich was bewirken konnten. Und ich glaube, das hat bei vielen auch bewirkt, dass so ein bisschen die Politikverdrossenheit nachgelassen hat und man gesehen hat, wenn man mal Bock hat, was zu machen oder mal irgendwie ein bisschen was anpackt, kann man auch was erreichen. Also so ein bisschen machen statt meckern, ne? Das kam sehr oft, der Spruch, und das fand ich ganz schön irgendwie, dass es irgendwie alles sehr, sehr gut geklappt hat und auch auf sehr positiven Anklang gestoßen ist. Genau, also ich wollte es ja nochmal so ein ganz klein bisschen detaillierter machen, gerade mit den Balkonsolaranlagen, das ist ja auch so unser Thema. So im Solarpaket 1 enthalten ist natürlich die vereinfachte Anmeldung, also das Marktstammdatenregister muss man jetzt nur noch machen, keine Netzbetreiberanmeldung mehr, das ist sehr, sehr schön, dass die rückwärts drehenden Zähler temporär okay sind, das hatten wir eben auch schon gehört. Die 800 Watt und die mit 2000 Watt Modulleistung stehen zwar im EEG, sind aber trotzdem so gesehen noch nicht erlaubt. Das liegt daran, dass der VDE da praktisch noch nicht so weit ist. Also ich hatte jetzt schon mal einen unfreiwilligen in die Papiere und konnte da sehen, da gab es jetzt auch noch sehr, sehr viel Diskussion, weil dort aktuell 960 Watt Maximum an Modulleistung drin sind. Da sind wir noch so am Diskutieren oder probieren da halt auch noch ein bisschen was zu erwirken, dass zumindest für 600 Watt Anlagen das erhöht wird, ne? Das ist jetzt technisch bedingt. Also ich hatte auch mal ein Video gemacht, wo ich diese Grenze erklärt habe, also wie die technisch zustande kommt. Genau. Die Privilegierung ist natürlich noch nicht durch. Also da warten wir natürlich auch sehr, sehr dringend drauf. Das ist eigentlich für uns auch mit der Petition so mit der wichtigste Punkt, würde ich sagen, weil der, glaube ich, wirklich viele Mieter und Mieterinnen einfach daran hindert, eine Balkonsolaranlage aufzubauen. Bestes Beispiel war, ich war einmal bei Stern TV eingeladen zu einem Dreh. Da haben wir irgendwie ein junges Ehepaar, denen haben wir geholfen, da eine Balkonsolaranlage einzubauen. Also mit einem kleinen Test auch. Es war ein total schöner Dreh, also hat richtig Spaß gemacht. Und dann riefen die uns am nächsten Tag an und sagten, ja, unser Vermieter hat da keine Lust drauf. Oder nee, die Wohneigentümergemeinschaft war es in dem Fall. Das sieht nicht schön aus und sie mussten es wieder abhängen. Also kein Witz. Und das trotz Fernsehteam und so weiter, das war dann schon ja, leider so ein bisschen Schlag ins Kontor. Genau, was ich, vielleicht so ein Punkt, der so ein bisschen untergegangen ist, den wollte ich hier nochmal so hervorheben. Hier rechts sieht man meinen selbstgebauten LFP-Akku, der sieht sehr gruselig aus, aber er funktioniert schon seit Jahren sehr, sehr gut. Ist nicht schön, aber ist technisch tipptopp. Es gibt jetzt die Möglichkeit, oder es ist einfacher geworden, den Akku im Netz zu benutzen. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es jetzt tatsächlich egal, ob ich lade oder einspeise. Das war vorher limitiert, also man durfte nicht beides, was man verstehen kann. Wir sind gerade dabei, oder ich jetzt aktuell alleine nur, so ein Energieoptimierungssystem zu bauen. Und dafür ist es tatsächlich relativ praktisch. Also man hat ja so ein bisschen, sag ich mal, wenn man in der Energiewende zu Hause schon relativ weit ist, dann hat man beispielsweise ein E-Auto, eine steuerbare Wärmepumpe, dort weiß ich, eine steuerbare Spülmaschine tatsächlich. Man kann Direktvermarktung machen, das machen immer mehr Leute, die ich kenne. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge und man hat einen dynamischen Stromtarif, das heißt jede Stunde einen anderen Strompreis und das ist kompliziert. Also das jetzt alles zu steuern und zwar so, dass ich quasi kostenoptimal da rauskomme, das ist jetzt, würde ich langsam sagen, bei den ganzen Sachen für einen Menschen fast nicht mehr möglich. Also da wird es wirklich kompliziert. Es gibt auch so die ersten kommerziellen Anwendungen, wobei die alle immer eher so auf Überschüsse gehen und so weiter. Also die haben nicht diese ganze Komplexität im Blick, sondern halt immer nur so Einzelteile in der Regel. Und da sind wir gerade dabei, ein Open-Source-Projekt an den Start zu bringen. Bei mir zu Hause läuft es schon. Und da ist es tatsächlich so, dass ich zum Beispiel im Winter dann mir, wenn es sehr günstigen Strom zum Beispiel gibt, also wenn gerade viel Wind bläst, dann kann ich mir den Akku vollladen und es später dann praktisch wieder benutzen. Das wäre jetzt eine so eine Anwendung und das wird dann vollautomatisch passieren. Und für mich zum Testen zumindest ist es relativ praktisch, dass ich jetzt beides darf. Also da muss ich mich jetzt nicht mehr wie ein Verbrecher fühlen, wenn ich hier mal so ein bisschen entwickle. Das ist halt ganz schön. Genau. Wie gesagt, in 1 bis 2 Monaten werden wir das auch als Open-Source-Projekt veröffentlichen und ich hoffe, dass das dann Früchte trägt und viele Leute das nutzen. Da kannst du auch hier so ein bisschen sehen, es ist eigentlich total nett, dass hier ist so ein Panel an der Wand und hier stelle ich zum Beispiel ein, ich hätte heute gern das E-Auto auf 100% geladen und dann rechnet er sich alles komplett aus, wann er das am kostenoptimalsten macht. Oder ich will meine Spülmaschine heute anwerfen, dann mache ich die bei uns einfach nur noch zu und der plant dann alles und schmeißt die dann komplett automatisch an, wenn es dann am schlausten ist. Und das kann man quasi jetzt hier mit allen möglichen Sachen machen, da kann man alles reinwerfen und der optimiert das alles. Und das macht richtig Spaß. Genau. Eine kurze Sache wollte ich auch noch erzählen, und zwar für Leute, die sich eine Balkonsolaranlage zulegen möchten und vielleicht noch nicht so ganz, denen noch so ein paar Infos fehlen. Wir bieten jetzt in ein paar Tagen, hoffe ich, oder 1-2 Wochen ein kostenloses Buch zum Download auf balkon.solar an. Also kannst so ein bisschen nach dem Motto, zahl, was du kannst und willst. Also wenn jemand nicht die Mittel hat, dann soll es jetzt nicht an einem Buch scheitern. Das fänden wir sehr schade. Es sind praktisch viele Leute aus der Petitionsgruppe dabei und Professor Stefan Krauter, der hat uns auch dabei mitgeholfen. Das haben wir halt einfach so in unserer Freizeit geschrieben mit den Infos und Fragen, die wir so typischerweise haben und bekommen. Und das wird es auch auf Amazon als Taschenbuch geben, das war dann 9 €, drunter ging leider nicht. Also wir hätten es gerne noch viel günstiger gemacht, aber das war so der geringstmögliche Preis. Aber ich hoffe, dass es ein bisschen hilft und dass es jetzt, wie gesagt, nicht am mangelnden Wissen scheitert, dass sich Leute jetzt hier kein Balkonsolargerät kaufen möchten oder da Angst vor haben. Genau, das wäre es schon von meiner Seite.
Vielen Dank dir. Alle, die deine Videos kennen, kennen auch die Bilder von dem Akku und die Stories dazu. Vielen Dank. Auch das mit dem Buch. Coole Sache. Dann übergebe ich mal an Sven Giegold. Andreas, machst du deine Folie noch kurz? Einmal das Sharing noch aus, bitte.
Bei mir steht, es ist aus.
Ach so, warte mal. Moment, mache ich das mal. So. Naja, alles gut, habe ich gemacht, genau. Sven Giegold, Europa- und Green Deal-Staatssekretär, nenne ich ihn jetzt einfach mal, im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und der Erfinder von Europe Calling, damals noch im Europaparlament, auch häufiger Gast hier bei uns, auch zu diesem Thema. Lieber Sven, schön, dass du da bist und wir freuen uns auf, was du so zu sagen hast.
Ja, also wie hier alle irgendwie, bin ich auch bester Laune. Ich weiß nicht, ob ich es ganz auf rheinischen Stand von Katrin schaffe, aber ich bin wirklich guter Laune. Ich finde es sehr schade, dass dieses Akkubild von Andreas jetzt nicht mehr eingeblendet wird. Ich finde, das hat ästhetische Qualität. Ihr solltet das als Poster vertreiben. Ich finde das wirklich großartig, also unglaublich. Aber Spaß beiseite. Was hier mit dem Solarpaket gelungen ist, ist eigentlich, wie es immer sein sollte. Leute tun Dinge, die im allgemeinen Interesse sind, die ihnen selbst auch noch nützen. Und der Staat räumt die Hürden weg. Und ich finde, das ist uns hier gelungen, auf breiter Front Hürden wegzuräumen. Aber das ist dann ja auch ein guter Moment, mal nachzudenken, woher diese Hürden eigentlich kommen. Und manchmal wird das vergessen. Meiner Meinung nach, gut, also sicherlich sind viele Dinge auch so aus der Logik von Institutionen entstanden, aber diese Hürden gibt es vermutlich nur, weil man eben erneuerbaren Strom dezentral und selbstbestimmt herstellen kann und viele Leute, die bisher im alten traditionellen Energiemarkt Geld verdient haben, zentralisiert mit großen Kraftwerken, eben nicht in BürgerInnenhand. Denen hat natürlich nicht besonders gefallen, dass jetzt Menschen ihre Stromversorgung, ihre Energieversorgung zunehmend in eigene Hand nehmen. Und so entstehen dann unzählige bürokratische Hürden. Und es existieren selten starke Lobbys, diese Hürden zu bekämpfen. In anderen Bereichen gibt es auch viele Hürden. Da gibt es aber häufig zumindest auch Akteure, die sich dagegen wenden. Und was hier gelungen ist, ist in vielfacher Hinsicht den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den Unternehmen und den Verbänden eine Stimme zu geben. Ich kann mal sagen, was Andreas geschafft hat mit dieser Petition, in so kurzer Zeit 100.000 Menschen dazu zu bringen, an den Bundestag ein Thema auf die Tagesordnung zu setzen, des Bürokratieabbaus gegen Bürgersolar, wo viele Menschen bis dahin gar nicht wussten, dass es das überhaupt gibt. Das ist eine irre Leistung und das hat auch bei uns im Haus die Dynamik in Gang gesetzt. Und meine Rolle als Staatssekretär war dann dafür zu sorgen, dass Andreas und seine Kumpel, sage ich mal, ja, zu uns eingeladen wurden und mit unseren Experten das diskutieren konnten. Genauso haben wir das gemacht mit einer offenen Konsultation vor dem Solarpaket, wo sich Hunderte von Unternehmen und auch einzelne Expertinnen und Experten gemeldet haben und gesagt haben, hier drückt der Schuh, das genau müsst ihr ändern. Und der Job von uns im Ministerium war, all diese Dinge auszuwerten. Und dabei darf man nicht vergessen, wie die Lage dort ist, die Akteure im Bereich erneuerbare Energien, seit wir an der Regierung sind und die Schlafmützigkeit des Vorgängerministers in puncto erneuerbare Energien, ich will es mal bei dem Begriff belassen, überwunden ist, machen die nur Überstunden, die arbeiten wie doof. Ja? Also und dann sind viele Dinge nochmal ein Extra drauf. Und unser Job war halt, dafür zu sorgen, dass diese Stimmen der Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger gehört werden. Und das hat dann zu diesem breiten Paket geführt. Was auch dazu beigetragen hat, war, was Europe Calling gemacht hat mit den Webinaren und sowohl in Richtung Bürgerenergie als auch in Richtung dezentrale erneuerbare Energienutzung. Und diese Vorschläge, die da eingesammelt wurden, die haben wir sowohl im Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt bei uns, aber auch sind die wichtigsten davon letztlich wieder bei den Zuständigen im Bundestag gelandet. die gleiche Geschichte war noch das mit die Methode der Praxischecks, dass wir mit dem Handelsverband Deutschland, jetzt nicht öffentlich bekannt als tiefgrüne Institution, und der Energieagentur Niedersachsen untersucht haben, was hat eigentlich dazu geführt, dass Supermärkte häufig nur Teile ihrer Dächer belegen mit Solaranlagen. Und Katrin hat jetzt erzählt, ganz erfreut, wie sie am Schluss im Bundestag das jetzt auch beseitigt haben. Und auf diese Praxischecks, die wir mit denen gemacht haben, wo wir mit den Betroffenen diskutiert haben, wo drückt der Schuh, welche Regelung ist es genau und wie können wir das ändern? Das hat diese Methode partizipativer Gesetzgebung, nenne ich das mal, das hat zu diesem breiten Erfolg geführt. So, aber ich bin auch dafür bekannt, dass ich ungern nur nette Geschichten erzähle und sage, wie toll alles ist, weil ein paar kritische Punkte sind ja hier schon angesprochen worden. Das eine ist, dass wir waren ja eigentlich im November im Kabinett durch. Und dann war es nicht so, dass Katrin 6 Monate gebraucht hätte, das im Bundestag zu verhandeln. So war das nicht. Sondern das ist ja, sondern ihr wärt euch, glaube ich, auch schnell einig geworden. Aber gleichzeitig gab es die Verpflichtung aus dem Koalitionsvertrag, das Klimaschutzgesetz zu ändern. Und das ist von vornherein vereinbart gewesen als im Teil eines Kompromisses, dass der Klimateil des Koalitionsvertrags sehr ambitioniert ist. Aber er hatte eben immer dieses eine Element, dass wir das Klimaschutzgesetz nochmal anfassen müssen und die sektorspezifischen Programme, die Sofortprogramme der Ministerien so nicht halten können. Und das ist verknüpft worden mit diese Veränderung ist verknüpft worden mit dem Solarpaket. So. Jetzt, das hat uns alle natürlich genervt, weil damit sind 6 Monate Vereinfachung verschoben worden. Ich denke, alles zusammen wären wir vielleicht 6 Monate schneller gewesen. Aber es war eben Teil eines Kompromisses. Und wir haben nun mal nicht alleine die Mehrheit. Und so kam es zu dieser Verknüpfung, die in gewisser Weise ironisch und bitter ist, weil das Solarpaket ist etwas, wo, finde ich, eigentlich kein vernünftiger Mensch irgendwas gegen haben kann. Und das wurde verknüpft mit etwas ökologisch sehr Kontroversem. Und es gab eben auch letzte Verschlechterungen in dem Paket, auf die auch Valerie hingewiesen hat. Aber auch das ist Politik. Und dafür hat Katrin an vielen anderen Stellen zusammen mit anderen im Bundestag viele Dinge rausgeholt, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten. Und das bedeutet, und damit will ich schließen, Kompromisse sind kein Verrat, sondern sie sind Teil von demokratischer Politik. Und hier ist ein wirklich guter und großer Kompromiss gelungen, der in die richtige Richtung weist. Der Kompromiss ist nicht perfekt. Es fehlen auch Sachen. Deshalb wird es auch weitere Gesetzesänderungen geben. Und in denen auch Solarenergie und Bürgerenergie eine Rolle spielen wird. Ob das dann Solarpaket 2 heißt oder ob wir eher eine Art Omnibus-Gesetzgebung machen, wo wir das mit anhängen, ist eine zweite Frage. Aber unsere Leute arbeiten an diesen Vorschlägen und es ist sinnvoll, uns die Sachen zu schicken. Energy Sharing wird kommen, wird schon deshalb kommen, weil wir die Energiemarktrichtlinie der EU umsetzen müssen. Und liebe Valerie, da habt ihr ja auch uns mit guten Ratschlägen beiseite gestanden. Und wir haben es geschafft. Europaweit wird Energy Sharing vereinfacht. Und wir müssen das in Deutschland gut umsetzen. Dazu müssen wir wieder alle zusammenarbeiten. Aber das kommt. Bürgerbeteiligungsgesetz. Ja, ideell sind wir voll dabei. Ich hab's euch ja auch auf eurer Jubiläumsveranstaltung gesagt, ich glaube, wir kriegen für die Bürgerbeteiligung mehr, wenn wir erstmal die Länder vorauslaufen lassen und in vielen Bundesländern anspruchsvolle Regelungen bekommen. In Niedersachsen haben wir jetzt einen großen Schritt gemacht, NRW hat das schon gemacht, viele andere auch. Wenn dann viele Länder vorangelaufen sind, dann sollten wir euren Schritt machen. Aber nicht andersrum. Weil wenn wir jetzt mit einem Bundesvorschlag kommen, stört das die Dynamik in den Ländern und wird sofort zu einer Debatte, ihr wollt alles zentralisieren und dann kriegen wir keinen Fortschritt mehr. Ich glaube, im Moment ist die bessere Strategie für stärkere Bürgerbeteiligungsoptionen im erneuerbaren Bereich in den Bundesländern kämpfen, das in den Wahlkämpfen mit gegenüber den Regierungen zum Thema machen. Und wenn wir dann das auf breiter Fläche haben, dann machen wir ein schönes, ambitioniertes Bundesregelung. Ich glaube, da kriegen wir mehr. Und zu Europa sage ich gerne nachher noch mal was, aber ein paar der kritischen Punkte habe ich, glaube ich, jetzt aufgegriffen. Und wenn ihr dann im Bundestag noch diesen Vorschlag von Marco Buschmann beschließt, dann sind auch alle SolarunternehmerInnen, glaube ich, wirklich happy, weil das darf man nicht vergessen, im letzten Jahr haben über 1 Million Menschen Solaranlagen in Deutschland installiert. Das ist eine irre Dynamik und eine irre Bereitschaft, Mitverantwortung zu übernehmen. Und den Leuten wollen wir weiter den Rücken stärken. Und dazu braucht es weiter die gleiche Kooperation, die dieses Paket möglich gemacht hat. Engagierte Unternehmen, BürgerInnen, wütende Technikexperten wie Andreas Schmitz, die und alle zusammen kriegen wir die Dinge dann durch. Auch wenn es manchmal nervt, wenn man dabei auch Kompromisse machen muss.
Danke dir, Sven. Wir haben jetzt mittlerweile 167 Fragen und 45 Minuten Zeit. Das wird lustig. Und auch schon viele, schon 10 Hände hoch. Ich lege jetzt mal los mit den schriftlichen Fragen von oben durch und dann gucken wir, wie weit wir kommen und dann nehmen wir auch noch ein paar mündliche rein. An unsere Gäste, bitte machen wir das so. Ich stelle die Fragen hier rein. Manche Fragen werde ich direkt adressieren. Wenn ihr dann dazu noch was sagen wollt, nutzt gerne das Handsymbol. Dann nehme ich euch dran. Aber es müssen nicht immer alle zu allen Fragen was sagen. Also wenn alles gesagt ist zu dem Thema, dann müsst ihr auch nicht nochmal. Und so kriegen wir es, glaube ich, ganz gut durch. Das hat sich bewährt, als dass wir irgendwie hier 3 Fragen und dann eben alle immer was dazu sagen. That said, man sieht aus den Fragen hier auf Slido schon ganz, ganz klar, wo der Schuh bei den allermeisten drückt. Und das ist das Thema WEG, also Wohnungseigentumsgesellschaften und Wohnungseigentumsgesetz. Ich lese sie trotzdem mal vor hier, dass wir so ein bisschen ein Gefühl bekommen. Und dann würde ich Katrin auf jeden Fall da nochmal einladen, dazu noch was zu sagen, weil du auch einmal direkt angesprochen bist und dann gerne auch nochmal die anderen ein bisschen was dazu. Also ich lese jetzt erstmal vor. Martin Bach hier, das ist die absolute Top-Frage, fragt, wann kommt endlich die Privilegierung im WEG-Recht? Meine WEG hat es bereits 2-mal abgelehnt. Und Larissa Büchner fragt direkt an Katrin, Sie sprachen vorhin von einer Anzeigepflicht beim Balkon-PV gegenüber dem Vermieter. Heißt das, ich brauche in einer WEG-Konstellation nicht einmal einen Beschluss der berüchtigten Eigentümerversammlung? Kann man einfach loslegen? Können Sie mehr zu auf die geplanten Änderungen eingehen? Und dann jetzt nochmal die dritte Frage aus dem Bereich, die hier auch ganz nach oben gekommen ist. Uwe Neue fragt, welche Rechte hat denn nun der Mieter? Darf er oder sie bei komischen Ausreden des Vermieters, die kenne ich persönlich auch, an Ergänzung von mir, dennoch das Balkonkraftwerk ausgehängt haben? Katrin.
Ja, ganz herzlichen Dank. Die Fragen haben mich auch schon erreicht. Deswegen habe ich das Gesetz auch eben angesprochen. Ich kann natürlich dem parlamentarischen Verfahren nicht vorweggreifen. Das heißt, Sven lacht schon, so wie ich beim Solarpaket am Ende einen sehr umfangreichen Änderungsantrag geschrieben habe, verhandeln die Kollegen auch darüber, was man in Zukunft darf und was nicht geht. So. Das heißt, ich kann auch aus diesem Verfahren nicht berichten, auch wenn ich da schon mal nachgehört habe, seid ihr denn bald fertig oder so, weil ich auch denke, das muss doch jetzt parallel zum Solarpark kommen, da berichtet man einfach nicht draus. So. Was ich sagen kann ist, es ist auf dem Weg, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie ewig dauern wird, aber man weiß das am Ende nie. Sven Giegold hat eben auch beschrieben, wie manche Dinge manchmal passieren können, dass man denkt, man ist auf der Zielgeraden und dann ist man es doch nicht. Aber so wie Marco Buschmann es auf den Weg gebracht hat, ist es so, dass man im Moment die Erlaubnis braucht vom Vermieter. Und perspektivisch soll es, so der Vorschlag der Regierung, wie gesagt, was am Ende rauskommt, da müssen wir in ein paar Wochen nochmal drüber sprechen, nur noch anzeigen müssen. Vorsicht bei WEGs. Diese Anzeige muss natürlich der Wohneigentümergemeinschaft gemacht werden. Die trifft sich erfahrungsgemäß einmal im Jahr. Also da bitte auch darauf achten, dass man nicht einfach drauf los was macht, sondern der Vorschlag, der uns erreicht hat, würde sagen, einmal im Jahr. Bei der Wohnungseigentümergemeinschaft ist das möglich, aber, bevor jetzt alle verzweifeln, eine Wohnungseigentümergemeinschaft kann auch einen gemeinsamen Beschluss fassen, pauschal darauf zu verzichten oder zu sagen, man darf das machen und dann sagt er uns halt Bescheid beim nächsten Termin der Wohneigentümergemeinschaft. Es kann ein entsprechender Beschluss gefasst werden. Was auch noch in dem Paket drin ist, das uns aus dem Kabinett erreicht hat, ist die Frage, wie sieht es aus mit einer Solaranlage auf dem Dach? Auch das soll vereinfacht werden über das Paket. So jedenfalls, wie es uns erreicht hat. Wie gesagt, parlamentarisches Verfahren. Ich halte nichts davon, und das sage ich auch ganz ehrlich, sich also aus Verfahren zu berichten. Ich habe in meinen Verfahren immer die Regel, wer was der Presse erzählt und was dann die Runde macht, das wird gestrichen, um quasi alle zu motivieren, gemeinsam zu arbeiten. Und ich möchte mich an dieser Stelle, weil die heute Abend nicht dabei sind, auch explizit bei den Kollegen Nina Scher, Timon Gremmels von der SPD bedanken und Konrad Stockmeier von der FDP, weil die Verhandlungen zum Solarpaket 1 wirklich gut waren an der Stelle und wir konstruktiv als Ampel zusammengearbeitet haben, um Bürokratie abzubauen. Das ist, finde ich, auch gehört dazu, dass man sich dann auch gegenseitig bedankt dafür, dass es so konstruktiv war. Aber wie gesagt, ich kann noch nicht final sagen, was in dem Paket zu WEGs drin ist. Einfach mal ein Auge darauf haben, was vielleicht auch bei mir läuft, was Sven noch veröffentlicht. Wenn das veröffentlicht ist, wird es sicherlich kommuniziert werden. Das waren jetzt die Vorschläge, die Marco Buschmann bzw. die Regierung uns hat zukommen lassen. Ich kann für mich persönlich sagen, rein, was die Zielsetzung angeht, würde ich das auch teilen, dass da auf einem guten Weg ist. Und ich habe mich sehr gefreut, dass dieser Vorschlag aus der Regierung Richtung Parlament gekommen ist.
Vielen Dank. Und wenn ich mal so frech sein darf, es hindert natürlich keinen dran, noch eine Petition zu machen, auch wenn es ein parlamentarisches Verfahren ist. BürgerInnen können das ja immer machen, sage ich mal so. Vielen Dank, Katrin, für die Erläuterung dazu. Noch jemand anderes? Ich sehe jetzt gerade keine Hände. Dann würde ich jetzt, also jetzt hier auf dem Podium, dann würde ich jetzt mal weitergehen. Professor Dr. Stefan Krauter, der ja auch bei den PetitionsorganisatorInnen dabei war, wie erwähnt von Andreas Schmitz, fragt jetzt die nächste Top-Frage: Wieso konnte die deutsche Solarindustrie nicht gerettet werden? Der Resilienzbonus dazu wäre viel billiger als der Tankrabatt gewesen. Thema Resilienzbonus. Sven? Nein, wer mag denn? Nein, Katrin hat.
Naja, ich kann gerne den europäischen Rahmen kurz setzen und dann kann Katrin zu dem deutschen Teil des Elends kommen.
Sven, dein Mikro, versuchst dann doch mal, also irgendwas ist mit deinem Mikro, macht gerade, ja, so, nimm es mal in die Hand.
Okay,
nimm's mal,
so, besser?
Bisschen höher an deinen Mund und leiser sprechen. Ich glaube, wenn du flüstert, ist besser.
Besser, okay. Ein bisschen. Na gut, also das geht hier ins Mikromanagement. Geht das so?
Ja. Wenn es nicht anders geht, probier es so.
Also, der deutsche Teil des Elends ist das eine. Da kann Katrin am besten berichten, weil das sich im Bundestag abgespielt hat. Europäisch gibt es aber mit dem Net Zero Industry Act, also dem Gesetz zur Förderung der Industrie für den Umbau, gibt es europäische Vorgaben, dass extra Ausschreibungen gemacht werden müssen, die europäische Produzenten begünstigen gegenüber nationalen, gegenüber anderen, und das sind sogenannte Resilienzausschreibungen. Die setzen an bestimmten sozial-ökologischen Kriterien an und führen faktisch dazu, dass wenn Dinge sozial-ökologisch produziert sind, sie eine höhere Vergütung bekommen. Das ist Teil des Net Zero Industry Acts. Das muss noch in deutsches Recht umgesetzt werden. Da gibt es eine Umsetzungsverpflichtung, der wird die Bundesregierung auch nachkommen. Und nur die Probleme in der deutschen Solarindustrie, in der europäischen Solarindustrie, die sind jetzt, und deshalb gab es den Versuch, im Solarpaket bereits eine Lösung zu verankern. Und den Teil, den kann Katrin berichten, weil wir wollen hier korrekt sein, die Regierung hat das nicht vorgeschlagen, sondern das wurde dann eben Gegenstand der Diskussion im Bundestag.
Danke dir, Sven. Magst du, bevor du das nächste Mal dran bist, dein Mikro rausziehen und ein bisschen massieren und wieder reinstecken? Vielleicht hilft es. Katrin, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich kann da auch sehr transparent berichten, weil wir intensive Debatten auch im Plenum dazu hatten. Wer sich die Debatten nochmal angucken möchte, wir hatten vor 2 Sitzungswochen am Freitag als allerletztes eine Aktuelle Stunde dazu. Und da hat auch jede Fraktion dazu gesprochen, wie die jeweilige Perspektive ist. Es ist kein Geheimnis, dass in der Diskussion im Parlament, wo wir intensiv verhandelt haben, auf allen Ebenen, also ich habe angefangen, und dann sind wir da nicht übereingekommen und dann hat die nächste Ebene angefangen und nach oben ist das Ganze gegangen, intensiv verhandelt haben zu dem Punkt und am Ende keine gemeinsame Lösung innerhalb der Ampel finden konnten. Ich kann auch ganz klar sagen, weil das auch in dieser Debatte nochmal deutlich wurde, dass die Kollegin Nina Scheer und ich, die Kollegin ist von der SPD, der Meinung sind, dass Europa und Deutschland sich da souverän aufstellen muss. Für alle, die die Debatte nicht verfolgt haben, da geht es darum, dass wir in Europa noch ein bisschen Solarindustrie haben, nicht mehr so viel, weil die kaputt gegangen ist, aber ein bisschen haben wir übrig. Und im Moment bekommen wir 90% unserer Anlagen aus China und da besteht natürlich eine Abhängigkeit. Und weil wir uns souverän aufstellen wollen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir bei der Situation mit Russland gemerkt haben, was es bedeutet, von einem Importeur oder ja, von einem Land abhängig zu sein, das uns entsprechend versorgt, möchten wir uns an der Stelle souverän aufstellen. Das heißt nicht, dass wir die komplette Energiewende nur noch mit europäischen oder deutschen Modulen machen wollen, aber wir wollen gucken, dass die Industrie gestärkt wird, damit wir auch immer noch die Expertise und das Know-how in Deutschland und Europa haben. Das hat leider nicht geklappt im parlamentarischen Verfahren zum Solarpaket 1, obwohl wir da sehr hart drum gerungen haben. Wie gesagt, in der Debatte macht die FDP auch noch mal deutlich, was ihre Position dazu war. Das ist eine andere, als die die SPD und Grüne hatten in der Diskussion. Worauf wir uns aber verständigt haben, und das hat Sven Wiegold gerade schon angesprochen, ist, es gibt immer zum, oder häufig gibt es zu beschlossenen Gesetzen einen sogenannten Entschließungsantrag. Das sind alle Punkte, die wir im Gesetzgebungsverfahren, weil irgendwann muss man ja fertig werden, nicht mehr fertig gekriegt haben oder nicht reinbekommen haben. Und da geben wir Arbeitsaufträge an die Bundesregierung. Und da steht drin, dass wir den Net Zero Industry Act in dem Punkt möglichst schnell umgesetzt haben möchten. Man hat immer bei europäischen Dingen, das weiß Sven viel besser, eine Frist, in der was umgesetzt werden muss. In dem Punkt wollen wir es möglichst schnell haben. Und in der aktuellen Stunde in der Debatte hat der Kollege von Sven Wiegold, Michael Kellner, auch angekündigt, dass das Ziel der Regierung und des Ministeriums ist, an der Stelle möglichst schnell zu handeln. Ich empfehle auch allen den Entschließungsantrag, wenn man so nördlich ist wie ich, sich anzugucken. Denn die Punkte, die Valerie Lange da angesprochen hat zum Thema Energy Sharing, auch da haben wir der Bundesregierung einen Arbeitsauftrag zugegeben, dass wir uns wünschen, dass da weiter dran gearbeitet wird und dass da auch ein Vorschlag von der Bundesregierung kommt. Also manche Dinge haben wir nicht geschafft, fertig zu kriegen fürs Solarpaket, weil irgendwann muss man auch einfach mal sagen, so, jetzt ist Schluss, das nächste Gesetzespaket kommt. Und da haben wir ganz viele wichtige und gute Punkte dann noch in den Entschließungsantrag bekommen und Energy Sharing und die schnellere Umsetzung des Net Zero Industry Act sind da drin.
Vielen Dank. Damit das immer jetzt nicht diese hochpolitischen Fragen sind, die immer Sven und Katrin so am besten beantworten können, nehme ich jetzt auch mal ein paar mit weniger Stimmen, um auch Andreas und Valerie kurz noch mit reinzuholen, damit ihr dann nicht nur zuschauen müsst. Für Andreas Schmitz habe ich hier zwei Fragen, die, glaube ich, auch für alle anderen spannend sein könnten. Simon fragt, hat euer Open-Source-Projekt Anknüpfungspunkte mit dem ebenfalls Open-Source gestellten Projekt OpenEMS? Oder habt ihr euch bewusst dazu entschieden, eine Alternative zu OpenEMS zu entwickeln? OpenEMS kann auch bereits Akku- und dynamische Stromtarife optimieren. Das ist die eine Frage an dich, und ich gebe dir einfach direkt eine zweite, dann kannst du ein bisschen länger antworten drauf, Thomas fragt, was ist mit dem Problem der 800 Watt Wechselrichter bei 2000 Watt Panels, wodurch die mögliche Begrenzung seitens des VDE auf 160 Watt pro Tag nicht genug Sonnenenergie vom Panel eingespeist werden kann? Andreas.
Also OpenEMS ist eigentlich was anderes tatsächlich. Wir hatten mit Fennecon mal gesprochen, die haben Interesse, dass wir da vielleicht mal zusammenarbeiten. Also die hatten uns da irgendwie das gesagt, dass die da sehr, sehr viele Schnittstellen anbieten und vielleicht kann man da irgendwie zusammenarbeiten. Im Moment bin ich halt wirklich so ein Alleinentwickler, was das angeht. Und das heißt, jetzt noch irgendwelche Sachen da einbauen, schaffe ich im Moment nicht. Ich hoffe, dass das passieren wird, sobald das dann als Open Source rausgeht und dann andere vielleicht Interesse haben und dann mitwirken und so. Also alleine als Standalone-Entwickler hier, der das gerade in seiner Freizeit macht, packe ich das alles nicht. Ich werde auch mit guten Ratschlägen und ganz vielen tollen Tipps überhäuft im Moment, von denen ich absolut gar keine umsetzen kann. Deswegen, also im Moment wären echt Leute, die helfen, genau sowas zu tun, also vielleicht sowas in OpenEMS mal einzubauen, also das damit zu integrieren, in Home Assistant zu integrieren. Wie gesagt, das ist nicht ganz dasselbe. Ich will jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, sonst wird das zu kompliziert. Das einzig ähnliche Projekt, was ich auch total empfehlen kann, ist EMHASS, also HASS, Home Assistant, die Abkürzung, ist natürlich auch mal witzig. Das kann ich auf jeden Fall total empfehlen, sich das anzugucken. Das kann man jetzt schon in Home Assistant nutzen. Das ist sehr ähnlich zu dem, was wir machen. Es ist ein bisschen anderer technischer Ansatz. Mal schauen, was dann besser funktioniert und so. Also wie gesagt, das finde ich auch total super. Auch ein Open-Source-Projekt kann man nur unterstützen, werde ich auch. Also wie gesagt, und wir haben ja keine Konkurrenz oder so. Das ist ja jetzt hier nichts, wo wir irgendwie Geld verdienen wollen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz schön. Da kann man sich sogar gegenseitig supporten. Was die 800 Watt und die 2000 Watt angeht, das Problem ist jetzt auch sehr kompliziert. Also ich habe das auch in einem sehr langen Video mal komplett erklärt. Also ich habe die gesamte Rechnung vom VDE nachvollzogen und die versucht halt irgendwie auch halbwegs verständlich rüberzubringen. Ganz kurz, man kann sich das so vorstellen. Ich habe ja quasi die Sicherung, die zum öffentlichen Netz geht, also der Leitungsschutzschalter, das, was man im Sicherungskasten so kennt, wo wenn die Sicherung rausfliegt, wo ich dann den Schalter umlege. So, und jetzt ist es ja so, ein Balkonkraftwerk reduziert ja auf dieser, also innerhalb des Hauses, auf dieser Leitung, reduziert es ja den Strom. Das heißt, er wird ja geringer. Das heißt, wenn jetzt aber ein sehr großer Verbraucher im Haus an dieser Leitung hängt, dann kann der aus dem öffentlichen Netz viel mehr ziehen, weil ja der Strom reduziert wird durch das Balkonkraftwerk, ohne dass der Leitungsschutzschalter auslöst. Also die Sicherung springt nicht, obwohl sie das tun sollte. Und das ist das Problem. Und da gilt es jetzt immer so zu gucken, wie viel mehr Last können die Leitungen in Deutschland und vor allem halt in sehr alten Häusern, in sehr stark gedämmten, also wirklich so der absolute Worst Case. Damit rechnet dann natürlich der VDE. Das gilt für die allermeisten Haushalte selbstverständlich nicht. So, und dann kommt jetzt das zweite Problem. Es geht jetzt darum, wie lange die 800 Watt quasi am Stück eingespeist werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 960 Watt dran habe, dann sagen wir mal, ist das eine Stunde am Tag maximal, also einfach, ne, weil das ein bisschen Overpaneling ist. Wenn ich jetzt aber 2000 Watt an Modulleistung da dran habe, dann sind es möglicherweise 4 oder noch mehr Stunden. Also dann ist es einfach länger, die 800 Watt. Und das heißt, diese Brandgefahr an der Stelle erhöht sich dann. Ich habe auch ein bisschen Kritik geäußert in dem Video halt an der Berechnungsmethode. Also das war halt schon super, super konservativ. Das ist jetzt aber eher technischer Natur und es ist jetzt nicht irgendwie Willkür oder so. Also man kann das schon nachvollziehen, man kann im Detail aber nochmal drüber sprechen. Trotzdem ist das absolut technisch nachvollziehbar, was sie da gemacht haben. Also ich will jetzt, es kommen da auch immer sehr gruselige Anschuldigungen gegenüber dem VDE, das ist wirklich Quatsch. Also das ist alles nachvollziehbar, man kann als Ingenieur im Detail darüber reden, aber mehr auch nicht. Ne? Und das ist völlig, also wirklich physikalisch, mathematisch nachvollziehbar. Und ich kann da nur empfehlen, sich das Video anzugucken, dann versteht man das auch sehr genau.
Kannst den Link gerne in den Chat posten, wenn du magst, an alle, wer das noch angucken will. Vielen Dank dir. Mhm. Dann will ich Valerie nochmal reinholen. Valerie, jetzt hat ja Sven hat ja quasi beides beantwortet oder versucht zu beantworten, sowohl Energy Sharing, aber auch bundeseinheitliche Beteiligungsverfahren. Was sagst du zu dem, was er gesagt hat? Wie reagierst du darauf?
Ich weiß, dass zum Energy Sharing sich das BMWK damit beschäftigt und es gibt einen Energy Sharing Stakeholder Dialog, in dem überlegt wird, wie jetzt Energy Sharing dann tatsächlich ausgestaltet werden kann, und das begrüßen wir auf jeden Fall sehr. Wir sehen, dass sich da was tut, dass was in Bewegung ist, und sind da sehr gespannt auf den Vorschlag dann vom BMWK. Zur bundesweiten Bürgerbeteiligungsregelung sehen wir auch, dass es auf Länderebene sehr ambitionierte Vorhaben gibt, und ich kann auch verstehen, dass man da die Länder nicht ausbremsen will. Und gleichzeitig denke ich, sollten wir so schnell wie möglich eine bundesweite Bürgerbeteiligungsregelung haben, um es einfacher für sowohl die Bürgerenergieakteure, aber auch alle anderen, die Anlagen bauen. Also es sollte einfach klare Voraussetzungen geben, weil ich glaube, nur so kann man dann, halten wir den Ausbau der Erneuerbaren damit nicht auf. Genau, aber ich verstehe auch, dass das man die Länder da nicht bremsen möchte und dass man da auch die Dynamik und die Debatten in den Ländern da sozusagen nicht zwischenfunken will aus auf der Bundesebene.
Danke. Genau. Willst du noch oder du kannst gerne noch? Nee?
Nee. Ist jetzt besser? Oder?
Ja.
Wow. Okay. Also, zu letzterem habe ich eigentlich alles schon gesagt. Also da ist nur mein Punkt, ist nicht so sehr, bremsen wir die Länder aus, sondern wie kriegen wir am Ende mehr Bürgerbeteiligung? Welcher Weg führt zum maximalen gemeinsamen Ziel? So, aber da ihr macht Druck, das wird sicher auch helfen, dass mehr Bundesländer was machen. Ich würde nur den Tipp geben an die vereinte Zivilgesellschaft, Kommunen und so weiter, setzt nicht alles auf das Bundespferd, sondern macht parallel Druck in den Ländern. Und dann kriegen wir irgendwann auch eine bundesweite gemeinsame Regelung, die auch ambitioniert ist. Weil eine unambitionierte bundesweite Regelung wäre ja auch doof. Aber worauf ich noch was sagen wollte, war das mit dem Energy Sharing. Wir machen da nicht nur irgendwie, sondern wir haben das in Brüssel aktiv mit betrieben, dass Energy Sharing europaweit zum Standard werden muss. Das ist ein Erfolg, den wir gemeinsam mit anderen Ländern hatten. Und das wird auch manchmal übersehen, weil in Brüssel manche Dinge, die in Berlin unglaublich schwierig sind, die gehen in Brüssel viel einfacher. Zum Beispiel haben viele Leute noch gar nicht mitbekommen, dass es auflaufend ab 01.01.2027 eine europaweite Solarpflicht auf Dächern gibt. Das beginnt mit öffentlichen Gebäuden und nicht Wohngebäuden und ab 2030 auch für neue Wohngebäude. Und das heißt, in Zukunft wird gelten, eine Solaranlage, und zwar eine richtige Solaranlage, gehört genauso zu einem Haus wie eine Toilette oder ein Abwasserkanal oder ein Stromanschluss. Und haben wir europaweit durchgesetzt. Ich bin mir sicher, wenn wir das in Deutschland diskutiert hätten, hätten wir eine Grundsatzdebatte über grüne Zwangsbeglückungen bekommen. Aber in Brüssel gab es eine solide Mehrheit im Europaparlament und im Europäischen Rat für eine europäische Solarpflicht, die dazu führen wird, dass Dächer mit Solaranlagen ausgestattet werden, massenhaft, die es heute noch nicht sind. Und dass der Staat dabei mit seinen eigenen Gebäuden mit gutem Beispiel vorangehen muss. Das wird so viele zusätzliche Solarinvestitionen auslösen. Ich bin darüber einfach super happy. Nur der Unterschied ist, wenn wir dazu ein Webinar gemacht hätten, Max, da wäre ja keiner gekommen. Sondern das machen wir einfach. Das haben wir einfach mit der Kraft dieser Bundesregierung mit vielen anderen Ländern zusammen hingekriegt. So, und insofern, wir machen vieles in Brüssel, was öffentlich nicht so sehr wahrgenommen wird, aber der gesamte Green Deal ist mit all seinen Elementen aus dem Fit for 55-Paket jetzt europäisch durch. Und das wäre nicht passiert, wenn wir da nur beiseite gesessen hätten, sondern wir haben das halt aktiv betrieben. Und ja, das wollte ich doch zur Ehrenrettung noch gesagt haben.
Gut, ich hoffe, das war kein Argument gegen Europe Calling, weil wir wollen ja genau Vorgänge in Brüssel transparent machen. Ist also besser, wenn sie nicht so transparent sind. Okay, nehme ich mit, lieber Sven. Ich mag jetzt noch gerne 3 Fragen stellen, schriftlich, und dann hole ich hier noch mündliche rein. Ich sehe schon ganz viele Handmeldungen. Wir haben noch 3 Top-Fragen hier, und also wir haben sehr, sehr viele, aber jetzt die 3 sind: Wann werden endlich die Netzentgelte neu geregelt, sodass wir im Norden mit mehr Windenergie nicht länger benachteiligt sind? Fragt Katrin George, anscheinend aus dem Norden. Vielleicht, ich werfe die 2. Frage einfach mit rein. Eberhard Meyer fragt: Wie kann verhindert werden, dass Solarparks, bei denen die Förderung ausläuft, abgebaut werden, obwohl sie technisch noch einwandfrei funktionieren und Strom einspeisen? Denkmalschutz machen wir dann in einer kleinen Runde noch dazu. Vielleicht Katrin dazu. Also Netzentgelte, auslaufende Förderung.
Ja. Das sind 2 sehr unterschiedliche Fragen. Ich starte mal mit den Netzentgelten. Die Bundesnetzagentur ist seit einigen Monaten exklusiv zuständig für die Ausgestaltung der Netzentgelte in Deutschland. Damit haben wir ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs umgesetzt, das da sagte, es muss eine unabhängige Behörde machen und darf nicht mehr politische Einflussnahme haben. Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, hat dann ein Konsultationsverfahren gestartet. Ich gebe zu, ich weiß nicht, wie weit das ist. Also vielleicht mal auf der Seite der Bundesnetzagentur gucken, wo es um die Frage geht, wie können wir denn den Ausbau des Netzes, insbesondere des Verteilnetzes, weil wir haben bei den Übertragungsnetzen ist das schon bundeseinheitlich geregelt, bei den Verteilnetzen die Netzentgelte mit Blick auf den Ausbau der Erneuerbaren und die Notwendigkeit eines Ausbaus des Netzes wegen der Erneuerbaren etwas anders gestalten und welche Kriterien können wir da anlegen etc. Diese Konsultation läuft. Also ich sage hinzu, explizit mit Blick auf die Erneuerbaren. Ich weiß nicht, ob die abgeschlossen ist und jetzt ausgewertet wird. Da müsste man mal auf die Seite der Bundesnetzagentur gucken. Das ist jetzt aber alles bei der Bundesnetzagentur und die sind dafür auch AnsprechpartnerInnen. Wir im Parlament regeln zum Thema Netzentgelte an der Stelle nichts mehr. Mit Blick auf die 2. Frage, Max, kannst du mir nochmal ein Stichwort geben, weil ich war jetzt in Netzentgelten gedanklich.
Die Frage ist, wie verhindert man, dass also große Solaranlagen wieder abgebaut werden, wenn sie aus der Förderung rausfallen?
Grundsätzlich steht es jedem frei, direkt zu vermarkten oder aber entsprechend den Strom jemandem anzubieten. Da gibt es inzwischen, insbesondere bei den sehr großen Anlagen, einen großen Markt, wo man den Strom hin verkaufen kann. Bei den kleineren Anlagen gibt es sozusagen eine Anschlussmöglichkeit im EEG, also bei den Aufdachanlagen, wo der Marktwert durchgeleitet wird. Das heißt, man kriegt ein bisschen Vergütung, wenn man was einspeist, aber nicht so eine hohe Vergütung, wie man die ersten 20 Jahre gekriegt hat. Wir wollen insgesamt darüber diskutieren, welche verschiedenen Optionen wir auch im Strommarkt der Zukunft mit 100% erneuerbaren Energien haben werden. Wer vielleicht Max, noch meine Europe Calling an einer anderen Stelle, was da auch europäisch angedacht ist und was wir hier in Deutschland diskutieren. Das BMWK hat da auch einen Prozess gestartet. Das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber für große Solaranlagen gibt es inzwischen sehr, sehr viele Abnehmer. Und für kleine Solaranlagen kriegt man so ein bisschen Zuschuss noch, wenn man die weiterlaufen lässt, übers EEG und hat da die Möglichkeit, dann auch noch was zu verdienen. Aber das ist dann nicht so hoch wie die ersten 20 Jahre.
Danke dir, Sven. Nur um das kurz zu beantworten.
Wir hören ganz schlimm. Noch mal Mikro noch mal rein und raus, sorry.
Versuch's einfach so. Ist das besser?
Geht.
Ist das besser? Ja. Also, die Bundesnetzagentur hat ihren ersten Entwurf für die Neuverteilung der Netzentgelte online gestellt. Die Konsultation lief bis Ende Januar. Jetzt arbeitet sie an ihrem Festlegungsbeschluss. Der soll im dritten Quartal erlassen werden. Und die Bundesnetzagentur hat angekündigt, auch diesen Entwurf des Festsetzungsbeschlusses wieder zur Konsultation zu stellen. Also ihr erkennt, auch die Bundesnetzagentur ist in diesem Bereich partizipativer Regelsetzung aktiv. Und dazu muss man nur sagen, hier geht es nur um die Verteilung der jeweilig im laufenden Jahr umzuverteilenden Netzkosten. Unser eigentlich großes Thema ist aber ein anderes. Wir müssen in die Übertragungsnetze und die Verteilnetze für die erneuerbaren Energien massiv investieren. Und die politische Frage ist, wer trägt diese Kosten wann? Und wir haben beim Wasserstoffausbau mit dem Amortisationskonto dafür eine Lösung gefunden, diese Kosten über einen längeren Zeitraum zu strecken. Das brauchen wir ganz dringend auch im Bereich des Stroms, weil wir hier eine Zukunftsinvestition für die folgenden Generationen machen, für eine stabile Energieversorgung auf der Basis erneuerbarer Energien. Und die Investitionen dafür, dass sie jeweils im laufenden Jahr umgelegt werden, das ist verrückt. Und damit wird die Energiewende zu teuer. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir hier auch zu einem Amortisationskonto kommen. Das diskutieren wir gerade. Robert Habeck hat dazu öffentlich auch schon Vorschläge gemacht. Und das ist aus meiner Sicht zentral für den Erfolg des ganzen Projekts. Weil das eine ist, mehr Anlagen ans Netz zu bringen. Wenn die Netze aber nicht da sind, den Strom aufzunehmen und zu verteilen, dann ist das kein großes Problem für Bürgerkraftwerke. Aber wir wollen ja auch irgendwann die großen Städte und Industriebetriebe erneuerbar versorgen. Und dafür brauchen wir leistungsfähige Netze, die gerecht finanziert sind. Das ist die Knackfrage überhaupt derzeit bei der Energiewende.
Vielen Dank dir. Dann gehen wir jetzt in die Publikumsfragen, also in die gehobenen Hände. Und dann nehme ich eine Hand dran, die ich gesehen habe, die ist von Hans-Josef Fell, einem der Väter des Erneuerbaren Energiengesetzes. Und als ich vor fast 20 Jahren in Würzburg angekommen bin, war Hans-Josef Fell auch noch Bundestagsabgeordneter für Hammelburg, nördlich von Würzburg. Also ein paar Anknüpfungspunkte. Lieber Hans-Josef, schön, dass du heute Abend dabei bist. Du hast das Wort.
Ja, Maximilian, hört ihr mich?
Ja.
Danke für die Zuschaltung, danke auch für die nette Einführung, muss ich mich nicht selber vorstellen. Zunächst mal will ich an Katrin, Sven und allen, die beteiligt waren, meinen echten Glückwunsch aussprechen. Es sind substanzielle Verbesserungen mit diesem Solarpaket 1 gekommen. Es war dringend erforderlich. Wir hatten 16 Jahre lang unter Kanzlerin Merkel das, was Sven bezeichnet hat. Es werden Hürden aufgebaut und zwar richtig, richtig schlimme und starke Hürden. Ich will das nicht wiederholen, was ihr als Erfolge dargestellt habt. Will vielleicht noch eines erwähnen. Auch erstmals ist wieder gelungen, echte eine Innovation zu befördern mit den Höhenwindkraftwerken. Das ist gar keine unwichtige Sache. Es gibt viel, viel mehr weitere Innovationen, die darauf harren, einen eigenen Vergütungssatz im IEG zu haben. Darauf will ich auch hinweisen, dass das eine wichtige Aufgabe wird. Nun aber in die Einordnung dessen, was uns allen so umtreibt. Wir wissen ja, es gibt das Ziel der Bundesregierung 80% Ökostrom. Wir sind leider mit dem Ausbau der Erneuerbaren im letzten Jahr, hoffen in diesem Jahr es auch mit dieser Solarpaket noch beschleunigen zu können, aber wir sind weit unter dem Ausbauniveau, was notwendig ist. Und zusätzlich müssen wir konstatieren, dass ja schon dieses 80% Ökostrom-Ziel nicht bei weitem nicht ausreichend ist, was uns die Klimaveränderung diktiert, dass wir eigentlich eher bei 2030 null Emissionen sein müssen, das heißt fossiles Energiesystem abgeschafft haben zu müssen. Also das ist die Einordnung in die Dringlichkeit und die Notwendigkeit. Und von daher würde ich auch dringend raten, bei der kommenden Gesetzesnovelle alle Chancen der erneuerbaren Energien in den Blick zu nehmen. Was diesmal nicht gelungen ist, ich weiß, es gab eine heftige Diskussion, war auch die Biogasanlagen in die winterliche Flexibilität zu bringen. Leider nicht gelungen. Die hätten alleine den Neubau von den Erdgaskraftwerken ersetzen können, der jetzt in Ausschreibungen geplant sein könnte. Wir haben keine Ausbauanreize für die Wasserkraft, die als winterliche Stromerzeugung Flexibilitäten liefern kann, dann, wenn die Sonne schwach ist. Und wir haben große Potenziale, die man heute auch bestens mit der Fließgewässerökologie verbinden kann. Und auch die Geothermie will ich erwähnen. Also ich plädiere dafür, auch den Blick auf diese kleineren zu nehmen. Und insgesamt, und da komme ich in meinem kurzen Beitrag zum Schluss, auf das nochmal hinweisen, was Sven ja deutlich gesagt hat, die großen Hürden, die aufgebaut wurden unter 16 Jahre Kanzlerschaft Frau Merkel, die größte Hürde gegen den Ausbau der Erneuerbaren und gegen die Bürgerenergien war die Umstellung von auf Ausschreibungen statt fester Einspeisevergütung. Und wir haben es gestern wieder gesehen, die Ausschreibungen für Freiflächenanlagen, 4 Gigawatt Anmeldungen, 2 Gigawatt Zuschlag. Das heißt 2 Gigawatt Verhinderung, schlichte Verhinderung durch dieses Instrument. Es wird Zeit, dass die Ausschreibungen abgeschafft werden und damit würde der größte Popanz an Bürokratie abgeschafft werden können. Und ich ordne das ein und weiß, wie schwer das ist, wenn wir den Parteitagsbeschluss der FDP gehört haben. Die wollen die Förderung der Erneuerbaren insgesamt abschaffen. Da brauchten wir, wenn die sich durchsetzen, gar nicht mehr reden über irgendwelche Förderverbesserungen, wenn sie ganz abgeschafft werden. Das ist absurd. Ich weiß, wie schwer es ist, mit einem solchen Koalitionspartner überhaupt zu verhandeln. Aber dennoch, die Dringlichkeit des Klimawandels erfordert noch wesentlich schärfere und deutlichere Maßnahmen.
Danke dir, Hans-Josef. Vielleicht Katrin dazu als Reaktion.
Hans-Josef und ich sind auch in regelmäßigem Austausch. Er weiß auch, dass ich nicht in allen Punkten ganz seiner Meinung bin, aber es gibt einige Punkte, wo ich ihm recht geben würde, beziehungsweise wo ich auch noch mal genauer hinschauen möchte. Insbesondere bei Bioenergie möchte ich noch mal genauer hinschauen, weil Hans-Josef das richtig beschrieben hat. Bioenergie ist eine erneuerbare Energienform, die gut flexibel ergänzen kann zu Photovoltaik- und Windenergieanlagen und da auch flexibel Strom zur Verfügung stellen kann, dann, wenn der Wind nicht so doll weht oder die Sonne nicht so scheint, wie wir uns das wünschen würden, dann können wir das damit gut ergänzen. Gleichzeitig weise ich darauf hin und Hans-Josef, hattest du eben auch schon erwähnt, war auch mal Abgeordneter für die Grünen. Wir Grüne wollen natürlich, dass Bioenergie im Einklang ist mit unseren Nachhaltigkeitszielen und mit den Möglichkeiten, die wir auch auf der Fläche haben, was landwirtschaftliche Kriterien angeht etc. Das heißt, wir müssen da auch genau hingucken, wie wir die Bioenergie in die richtige Richtung stupsen und nicht Fehlanreize schaffen. Da sind wir aber auch in einer guten Diskussion von Grünen intern und der Koalition. Ein Punkt, auf den Hans-Josef hingewiesen hat, und das hatte ich eben schon mal gesagt, im Solarpaket steckt viel mehr drin als Solar. Die ganzen Punkte heute zu diskutieren, wäre, glaube ich, zu umfangreich. Aber vielleicht erlaubt er mir am Ende, meine zwei nerdigsten und Lieblingspunkte noch einmal anzusprechen. Es gibt nämlich auch was für Techniker da drin, was ein bisschen special ist, aber was eigentlich zeigt, wie vielfältig das Solarpaket auch ist.
Ja, vielen Dank dir. Ich poste auch gleich nochmal den Link zu dem Faktenpapier vom BMWK. Das ist einfach nochmal zur Auflistung ganz interessant, weil wir haben da eigentlich noch gar nicht über Artenschutz geredet und da sind ja echt auch, du hast es am Anfang gesagt, auch richtig, richtig krasse Vorgaben auch nochmal drin und eine richtige Weiterentwicklung. Fand ich auch sehr spannend beim Lesen. Kannst du vielleicht auch gerne am Ende nochmal. Jetzt will ich aber noch ein paar Leute dran nehmen und ich weiß, wahrscheinlich Hans-Josef würde dir gerne absolut antworten, aber wenn wir jetzt in den Dialog gehen, dann kommen wir, glaube ich, nicht zum Ende müssen wir an anderer Stelle mal machen. Ich nehme jetzt dran Elke Ebeling. Elke, du hast das Wort. Deine gerne kurze Frage. Solltest dich entstummen können? Probier es mal. Wenn das nicht klappt, nehme ich hier einfach mal den nächsten dran. Frank Dösch. Frank, bitte entstumm dich gerne und stell deine Frage. Nein, okay, dann machen wir weiter. Lars Dohr. Auch gerne jetzt entstummen und was fragen. Muss ich wieder Fragen vorlesen? So, ich mache einfach hier mal weiter. Thomas Ballmert, mal entstummen und eine Frage stellen. Jetzt gehen die Hände alle wieder runter. Okay, also Andreas Lipka nochmal. Andreas, Thomas hat jetzt sein Mikrofon gefunden. Thomas, willst du was sagen?
Ja, hallo
erstmal. Ja, wunderbar. Mal. Ja, bitte.
Ich wollte nur meine Frage ein bisschen genauer sagen. Also im Grunde genommen, ich habe eine relativ große Photovoltaikanlage. Meine Nachbarin hat leider keine, obwohl sie ein super geeignetes Süddach hat. Ich bin in einer Genossenschaft, ich bin in einem Verein, die Europäische Energiewende. Wir würden gern den Strom innerhalb der Genossenschaft, innerhalb des Vereins teilen. Und dieses Teilen ist momentan noch nicht wirklich möglich. Ist geplant. Die EU-Richtlinie von 2019 sieht das ja vor, aber es ist eben in deutsches Recht noch nicht umgesetzt worden.
Danke dir, Thomas.
Und momentan ist es geplant.
So habe ich es verstanden. Vielleicht Katrin dazu nochmal.
Ich würde die Frage jetzt so verstehen, wenn man jetzt etwas weiter denkt als nur in der Genossenschaft zum Energy Sharing. Und da hatten wir ja eben schon gesagt, das BMWK arbeitet da dran und hat auch einen entsprechenden Kreis. Ich weiß, dass das Bündnis Bürgerenergie da auch Vorschläge gemacht hat, sich aktiv auch in dieser Diskussion beteiligt. Und wir aus dem Parlament haben jetzt auch nochmal in dem Entschließungsantrag zum Solarpaket 1 deutlich gemacht, dass wir uns das auch wünschen, dass Energy Sharing möglich wird. Sven hat gesagt, dass das auf europäischer Ebene auch nochmal reingekommen ist. Das heißt, von ganz, ganz vielen Seiten kommt dieses Thema jetzt alles im BMWK an. Und die prüfen gerade, wie man es gut in deutsches Recht umsetzen kann, haben dafür auch einen Kreis, der das diskutiert intensiv, meines Wissens nach, und guckt dann an, wie auch innerhalb des deutschen Energierechtes Energy Sharing sinnvoll umgesetzt werden kann. Und ich kann, verrate vielleicht nicht zu viel, wenn ich sage, dass das Parlament sehr genau darauf guckt, was und wann Energy Sharing kommt. Denn wir haben ja auch immer wieder Gesetze, die wir verhandeln. Und es war jetzt schon von allen Seiten aus dem Parlament heraus, jedenfalls bei den regierungstragenden Fraktionen, ein sehr großer Wunsch, dass wir beim Energy Sharing in dieser Legislaturperiode noch einen Schritt weiterkommen. Aber Sven hat sich auch gemeldet, das jetzt nur vielleicht als Perspektive aus dem Parlament. Wir haben den sehr großen Wunsch, dass diese Legislaturperiode beim Energy Sharing noch was passiert.
Danke dir. Sven, ja?
Also, nur ganz kurz. Wie gesagt, das europäische Recht von 2019 war nicht genauso dezidiert wie das, was wir jetzt bekommen haben durch die die Energiemarktrichtlinie. Und das bedeutet, da wird jetzt entsprechend etwas kommen. Damit das Ganze gut wird, brauchen wir die Mithilfe der Interessierten und der Branche. Ansonsten, da ich ein alter Genossenschaftler bin, das, was ich da gehört habe, klingt aber für mich so, dass man eigentlich auch im jetzigen Recht für euch eine Lösung finden müsste. Ich kann nur empfehlen, sich an den deutschen Raiffeisen- und Genossenschaftsverband zu wenden, mit dem ja auch das Bündnis Bürgerenergie eng zusammenarbeitet. Da gibt es einen Referenten für Energiegenossenschaften und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man da etwas schraubt, wird es auch gehen. Aber wir wollen es ja einfacher machen und das kommt mit der Umsetzung des europäischen Rechts.
Danke dir, Sven. Jetzt lasse ich noch eine Publikumsfrage rein und dann machen wir die Schlussrunde. Wie gesagt, wird nicht das letzte Webinar dazu bleiben und wir geben die Fragen wie beim letzten Mal auch weiter. Ich nehme jetzt hier einfach mal ganz zufällig Sophia Victoria Kirsch, weil ich auch sagen muss, Frauen bei dem Thema, die Fragen stellen, sind sehr selten. Deswegen nehme ich einfach jetzt direkt hier die Frauen einfach dran. Sophia Victoria Kirsch. Sophia.
Hallo.
Hallo.
Hallo, ach, sehr gut, man kann mich hören. Ja. Genau, ich wollte fragen zum Natur- und Artenschutz. Es ist ja so, dass laut der Stellungnahme oder Publikation des BMWK müssen Anlagenbetreiber in Zukunft aus einer Liste von 5 Kriterien auswählen, 3 Stück, die sie, also Mindeststandards, die sie erfüllen möchten. Und ich wollte fragen, welche Mindeststandards das sind, also welche diese 5 Kriterien sind. Und außerdem auch um eine Bewertung von Frau Uhlig bitten als Grüne, ob das auch den Forderungen der Grünen entsprochen hat und wie zufrieden sie tatsächlich damit sind.
Danke, Sophia. Katrin, und dann haben wir doch ein schönes Thema auch. Und dann darfst du gerne deine Nerd-Sachen auch noch direkt hinten dranhängen, die du angekündigt hast.
Ganz herzlichen Dank. Ich bin keine Biodiversitätsexpertin. Ich mache reine Energiepolitik bei uns. Aber natürlich habe ich die Punkte oder haben wir die Punkte ins Solarpaket in Austausch mit Expertinnen und Experten bei uns in der Fraktion rein verhandelt. Die 5 Punkte umfassen sowas wie, welche Reinigungsmittel darf man benutzen, welche Abstände muss man einhalten, wie mäht man, so, wenn man jetzt sehr, sehr fachlich an der Stelle ist, empfehle ich einen Blick ins Gesetz. Da kann man das sehr gut nachlesen. Das ist sehr klar formuliert an der Stelle. Und ich bin sehr zufrieden, dass das geklappt hat. Im Regierungsentwurf gab es noch etwas, das war eine Option. Da konnte man in einem Sondersegment, wo auch andere Doppelnutzungen von Flächen drin waren, hätte man über die Regelung, die die Regierung vorgeschlagen hat, dann an zusätzliche Vergütung bekommen, wenn man Biodiversität macht. Wir haben jetzt im Parlament es geschafft, alle Anlagen, alle Freiflächenanlagen, die im EEG sind, wichtig ist der Punkt EEG, weil sonst gibt es ja keine Vergütung an der Stelle oder keine Vergütung übers EEG, dass diese Anlagen jetzt immer 3-5 Punkten einhalten müssen. Und ich finde das ein super Erfolg, weil das bedeutet, dass wir in der Fläche in Zukunft wichtige Schritte auch für Biodiversität und Artenschutz in Verbindung mit Freiflächen-PV machen. Also dass nicht mehr oder dass Biodiversität auch auf den Flächen von Freiflächen-PV nochmal gestärkt wird im Vergleich zur bisherigen Regelung. Ich sage ganz ehrlich, aus meiner Sicht ist das ein großer Erfolg und auch ein, wo ich jetzt nicht automatisch am Anfang der Verhandlungen gesagt hätte, das klappt auf jeden Fall und bin da auch sehr dankbar, dass wir das zusammen alle hinbekommen haben an der Stelle. Um einfach einmal aufzuspannen, was ist das Solarpaket? Da sind auch Sachen drin und das kann vielleicht Andreas Schmitz auch nochmal seiner Perspektive sehen. Wir haben so Mini-Dinge geregelt, wie die Frage, was ist denn bei einer Volleinspeiseanlage, also einer Anlage, die 100% des Stroms ins Netz einspeist, muss man da einen Sonderstromvertrag für den Wechselrichter abschließen? Da habe ich Rückmeldung aus der Praxis bekommen, ähnlich wie Sven Giegold bin ich durchs Land gefahren und habe überall auf Podien gesagt, Leute, wir wollen Bürokratie abbauen. Wir wissen zum Teil nicht, an welchen Stellen hakt es eigentlich, weil wir im Parlament bauen ja nicht jeden Tag Anlagen aufs Dach oder beraten Leute in dem Bereich. Also schickt uns die grundlegenden Probleme, die euch erreichen, zu. ich habe so eine Solarliste im Büro, eine Windliste im Büro, eine Bioenergieliste im Büro, wo wir diese ganzen Hürden sammeln und dann immer aufschreiben. Vielleicht freue ich mich auch deshalb so über das Solarpaket. Wir konnten so viele Sachen darunter streichen, dass wir Bürokratie abbauen können an der Stelle. Und bei dieser Wechselrichtersache haben wir jetzt eine Lösung gefunden, wie Leute für 2 Kilowattstunden Strom im Jahr keine 200 Euro mehr zahlen müssen, was zum Teil mich erreicht hat, dass es da doch den einen oder anderen gab, der über einen Sonderstromvertrag so viel Geld ausgeben musste, nur damit die Technik für die Solaranlage dann auch wirklich Strom bekommt in der Zeit, in der die Solaranlage keinen eigenen Strom produziert zum Beispiel oder drumherum. Solche Punkte haben wir gemacht. Wir haben die technischen Anschlussbedingungen vereinheitlicht, bundeseinheitlich gestaltet, beziehungsweise da läuft jetzt ein Prozess. Das heißt, wir kriegen deutschlandweit die gleichen Kriterien für den technischen Anschluss. Das finde ich mega, auch wenn man das jetzt vielleicht als einzelner Mensch, der eine Anlage aufs Dach macht, nicht feststellt, ist das ein Schritt aus meiner Sicht in die also baut das Bürokratie ab und macht es einfacher. Und Andreas Schmitz hat schon angesprochen, wir haben eine Lösung für Speicher gefunden, was Multi-Use-Speicher angeht. Da werden wir jetzt ein Step-by-Step-Verfahren haben. Das heißt nicht nur für Speicher, die grün speichern, sondern auch, wie machen wir eigentlich eine Regelung, wenn nicht nur Grünstrom eingespeichert wird, sondern auch Graustrom eingespeichert und ausgespeichert wird. Wie bekommen wir das hin? Solche Regelungen haben wir da auch drin. Flugwindanlagen wurden beschrieben, Anlagenverklammerung, also dass die Balkonanlage nicht mehr mit der Dachanlage zusammenberechnet wird und auch Regelungen für Doppelhaushälften, dass es nicht darum geht, wer baut eigentlich als erstes die Anlage aufs Dach, der kriegt die meiste Vergütung und die zweite Anlage wird dann mit der anderen Anlage verrechnet und der kriegt dann weniger Vergütung. All solche Dinge haben wir geändert und Max, vielleicht bin ich deswegen auch so glücklich über dieses Paket, weil es einfach ein Potpourri an Bürokratieabbaumaßnahmen ist und ich mir wirklich eine Beschleunigung der Energiewende davon erhoffe, damit wir noch mehr Solaranlagen bekommen und perspektivisch auch einfach noch mehr Windenergieanlagen, Bürgerenergieprojekte, Teilhabemöglichkeiten. Ich glaube, da steckt einfach ganz viel drin, nicht immer für jeden Einzelnen alles, aber für die Summe der Dinge dann schon am Ende, glaube ich, im Sinne der Energiewende richtig viel.
Cool, super Schlusswort, vielen Dank. Valerie, gerne nochmal, ich habe einen Link von euch da reingepostet, den mir Sven geschickt, deswegen habe ich Sven da vorgeschrieben. Der Link ist natürlich von euch, aber die Nachricht mit dem Link kam von Sven, oder damit hier keiner denkt, Sven schreibt jetzt auch fürs Bündnis Bürgerenergie Blogposts, aber vielleicht, wenn er will. Valerie, gerne auch nochmal dein Schlusswort und dann Andreas.
Ja, gerne. Genau, da findet ihr nochmal in dem Link unsere Einschätzung zum Solarpaket. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, kann ich sagen, es ist auf jeden Fall ein großer Erfolg erstmal. Und wir freuen uns, dass so viele Hürden aus dem Weg geräumt wurden und der Weg frei ist jetzt für noch andere Projekte, wie zum Beispiel Energy Sharing. Da wollte ich noch kurz als Kommentar oder als Rückmeldung sagen, wenn es einfach wäre, wenn man es schon umsetzen könnte, wäre es nicht Nummer 1 Thema auf unserer Agenda und das schon seit Jahren. Also wir wünschen uns, dass nicht nur Energieexpertinnen daran teilnehmen und sich dafür einsetzen, sondern wir wollen, dass alle Bürgerinnen und Bürger das können, dass es unkompliziert ist. Auch alle, die hier interessiert sind, schaut gerne mal bei uns vorbei, was Bürgerenergie eigentlich ist. Es ist eine tolle Bewegung, man kann ganz viel umsetzen und genau, wir versuchen es weiterhin zu vereinfachen. Ansonsten sind wir gespannt auf die weiteren Prozesse, auf die weiteren Gesetzesvorhaben. Wir haben jetzt noch mehr oder weniger ein Jahr mit der aktuellen Regierung. Wir hoffen, dass wir da noch viel oder dass die Regierung noch viel erreichen kann und im Parlament. Sind ja noch viele Ideen, was man alles umsetzen kann. Und wir würden sagen, los geht's, Endspurt. Wir können noch viel schaffen.
Danke dir. Auch super. Andreas.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich fand es echt total interessant. Wie gesagt, mit der Petition, also für mich war das eine sehr krasse Geschichte, also auch emotional. Deswegen mit dem Solarpaket 1, also ich habe mich wirklich gefreut. Ich hätte nicht gedacht, dass man sich über irgendein Gesetz mal so freuen kann. Das fand ich ja irgendwie echt witzig. Muss auch sagen, es gibt auf jeden Fall noch echt wichtige Sachen bei dem Energy Sharing. Da waren wir auch dabei, also bei der Diskussion mit dem BMWK. Und wir machen da jetzt auch bald mehrere Videos zu, weil wir das Thema auch für extrem wichtig halten. Also im Moment wäre jetzt meine Lösung, ich schmeiße ein Kabel zum Nachbarn rüber und dann regel ich es halt irgendwie anders. Das kann es nicht sein, das ist albern. Und was mir heute ein bisschen gefehlt hatte, das haben wir leider nicht geschafft, das war noch so Vehicle to Grid. Ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da gibt es halt fast gar nichts. Ich glaube, die Hersteller lauern alle, also die hätten bestimmt schon Bock, aber ich denke, da fehlt es echt noch so ein bisschen an einigen Stellen. Was aber auch sehr, sehr spannend wäre, gerade in Bezug auf die ganze Speicherproblematik. Genau. Ansonsten, ich hoffe, dass die Sachen alle noch schön umgesetzt werden. Gerade mit dem Energy Sharing fände ich eine ganz, ganz tolle und wichtige Sache, weil das wird es echt nochmal vorwärts bringen, weil viele Leute sich es, glaube ich, echt wünschen, da mit anderen auch handeln zu können und so. Das wäre schon eine sehr ganz feine Sache. Und wir versuchen, so gut wie wir können, zu helfen. Bei beiden Themen könnten wir uns auch nochmal eine Petition vorstellen, wenn es denn sein muss. Ich hoffe nicht. Ich habe auch echt keine Lust drauf.
Danke dir.
Also.
Danke dir. Ich muss auch sagen, kam ganz oft in den Fragen auch noch, also der große Dank an dich und generell an alle Aktiven und auch die große Freude. Und auch zwei, drei Leute haben geschrieben, das hat ihnen irgendwie auch ein bisschen den Glauben in die Demokratie wiedergegeben, dass sowas eben dann auch möglich ist und was passiert. Und ich finde, das auch einfach so ein wichtiger Kommentar, den ich am Ende auch nochmal da lassen will, dass es eben auch so funktionieren kann und auch so Positivbeispiele gibt. Und das ist einfach auch schön zu hören und zu lesen. Ich weiß jetzt nicht, Sven, willst du noch ein Wort sagen? Oder sagst du nur noch Tschüss?
Naja, ich sage vor allem Tschüss, sage nur, ich wollte in keiner Weise sagen, Energy Sharing ist alles super heute, habe ich ja dreimal schon gesagt. Ich kann euch nur raten, wenn ihr eine gute Regelung wollt, macht Druck. Ich kann Andreas, ich nehme immer ernst, wenn jemand sagt, dass es psychisch krass war, aber uns hat die Petition sehr geholfen, Zwinker-Smiley. Ansonsten und würde auch bei einem anderen Thema helfen. Ich will nur eins sagen, auch damit nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Was der Hans-Josef Fell gesagt hat, zu den Ausschreibungen teile ich dezidiert nicht. Die Energiewende ist auch gefährdet, wenn Akteure Übergewinne machen. Und das ist im Bereich der Erneuerbaren passiert. Da haben Leute sehr viel Geld verdient. Nicht Bürgerenergiegesellschaften, darüber reden wir nicht. Und auch nicht Andreas Bürgersolaranlagen, sondern Leute, die mit viel Geld in den erneuerbaren Bereich investiert haben und da mit dem Erneuerbaren Energiegesetz garantierte Gewinne bekommen haben. In hohem Maße. Und darüber gäbe es jetzt viel zu sagen. Und es war richtig, durch Ausschreibungen bei den großen Projekten diese Margen herunterzubringen. Die letzte Ausschreibung hatte bei Freiflächensolaranlagen noch 5,11 Cent im Durchschnitt. Und das zeigt, dass Wettbewerb auch ein Teil der Lösung ist, um die Erneuerbaren groß zu machen. Und damit die Akzeptanz da ist, brauchen wir möglichst viele direkt beteiligte Bürgerinnen und Bürger. Und zum Zweiten müssen die Kosten im Rahmen bleiben. Und beides gehört zusammen. Und deshalb, glaube ich, war es richtig, die Ausschreibungen einzuführen, aber es war auch richtig, dass Robert Habeck und ich, wir waren da beide bei Ursula von der Leyen, auf letzten Meter geschafft haben, diese Ausnahmen für die Versteigerungen für die Bürgerenergie bei Wind durchzusetzen. Und insofern, man muss da auch aufpassen, nicht zu sagen, dass jedes erneuerbare Projekt möglichst maximale Erträge bekommen muss, da muss man auch aufpassen. Auch das kann Legitimation zerstören. Ja, insofern, wir bleiben dran, wir setzen um und das Thema bidirektionelles Laden, über das hier die Rede war, auch das wird, daran arbeiten wir, uns ist die Bedeutung klar und wir brauchen den richtigen Rahmen dafür. Auch darüber können sich viele Menschen beteiligen, an der Energiewende. Ich sehe jetzt nach viel Bürgersolar und Bürgerwind eigentlich die nächste Generation, die Bürgerspeicher. Und dafür brauchen wir Geschäftsmodelle in ganz verschiedenen Ausprägungen. Und da öffnet sich ein Riesenbetätigungsfeld. Und ich bin schon gespannt, was sich der Andreas und seine Leute dafür wieder ausdenken.
Danke dir, Sven. Sind wir auch. Sind wir 10 Minuten über die Zeit, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Vielen, vielen Dank an alle. Es waren zwischenzeitlich über 2000 Leute in diesem Raum. Ganz großartig, so zu später Stunde und so kurzfristig. War, glaube ich, ein sehr spannendes Webinar. Wir könnten noch lange weitermachen. Machen wir dann auch noch eure Fragen. Gehen alle an Katrin. Die hat jetzt auch eine Liste. Und an Sven. Doppelt hält besser. Und wenn euch das gefallen hat und die Europe Calling unterstützen wollt, wir sind 100% von BürgerInnen wie euch finanziert. Link ist im Chat. Um Fördermitglied zu werden und eine kleine Spende dazulassen, würde uns super freuen. Das war mein Schlusswort. Bis zum nächsten Europe Calling. Einen schönen Abend und jetzt keine sonnigen Grüße mehr, aber da war mal Sonne, beziehungsweise es hat, glaube ich, zwischendurch geblitzt. Auch viel Energie in so Blitzen. Also einen schönen Abend und alles Gute. Bis dann. Ciao.
Tschüss. Dankeschön.
Danke euch.
Tschüss.